Willkommen zur September-Ausgabe unseres Magazins, in dem wir wie immer eine Reihe interessanter Themen für euch aufgearbeitet haben. Wir sprechen in den Neuigkeiten über aktuelle Turnierergebnisse und das September-Update von Age of Empires 2 sowie den Relaunch von AOE2.gg. Im Spotlight widmen wir uns der neuen Sizilianer-Strategie, die zurzeit für Aufsehen und ordentlich Frustration sorgt. Im Neues von uns gibt es den üblichen Podcast-Update und zum Schluss einen ausführlichen Turnierausblick mit Einträgen so zu ziemlich allen Spielen, die mit Age of beginnen. So, lass mich mal auf meine Checkliste gucken. Ja, okay, habe ich. Also, habt ihr uns eigentlich schon unsere verdiente 5-Sterne-Wertung auf Spotify oder wo auch immer ihr uns gehört habt gegeben? Wisst ihr eigentlich schon, dass ihr als UnterstützerInnen dieses Podcasts nicht nur unserem Ego schmeicheln und unsere Ausgaben decken könnt, sondern obendrein echt eine Menge Zusatzmaterial bekommt, unter anderem auch exklusive Podcasts? Nur um ganz sicher zu gehen, packe ich euch einfach mal den Link zu Steady, wo ihr uns supporten könnt, in die Folgenbeschreibung. Vielen Dank, falls ihr dort mal ein Auge drauf werft, und nun wünschen wir euch ganz viel Spaß mit unserer Sendung.
Neuigkeiten. Zunächst ein kurzes Update aus der T90 Titans League, die ich im Übrigen immer T90s Titans League aussprechen möchte, aber sie heißt nicht so.
Ja, wir alle.
Ja, dieses ES gehört da aber eigentlich rein. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Fangen wir mal mit der Platin Liga an. Ich habe da mal geguckt, wer aktuell, wir sind ja mittendrin, so die Gruppen anführt. Das sind nämlich Daud, Yo, Valas, ACCM, Dogao, Velesse, Freakin' Andy, Hera, Ganji, Leary, Viper und Tato. Und wenn ich sage Gruppen anführen, dann meine ich damit, dass die Plätze belegen, die ihnen Plätze für die Playoffs sichern würden. Aber wie gesagt, da kann sich noch ein bisschen was ändern. Es stehen ja noch 2 Runden aus. Jordan befindet sich aktuell auf einem Platz, der für ihn sogar den Abstieg in die Goldliga bedeuten würde. Allerdings muss man dafür auch schauen, was für Spiele noch vor ihm liegen. Der hat nämlich die schlimmen Begegnungen in seiner Gruppe und damit meine ich vor allem Hera und Freakin' Andy schon hinter sich und noch die in Anführungszeichen leichteren Matchups vor sich. Das sind Bals und Lan. Das heißt, auch Jordan kann vielleicht noch seinen Platz in der Platin-Liga retten. Besonders erwähnenswert finde ich die Performance von Freakin' Andy, der aktuell die Gruppe C anführt. 2-1 hat er gegen Jordan gewonnen, 3-0 gegen Lan und 2-1 gegen Hera. Und insbesondere das Match gegen Hera ist äußerst sehenswert. Da hat nämlich Hera überhaupt nicht schlecht gespielt gegen Andy. Andy war einfach nur sehr, sehr stark. Mhm. Und das Ganze hat ein Match ergeben, das von vorne bis hinten spannend war. Da wurden gespielt Spiral, Eldorado und Fractal. Und auf letzterer Karte hat das Ganze so ein bisschen eine traurige Wendung genommen nochmal. Da hat Hera nämlich leider nochmal eine Seite von sich gezeigt, die wir vor kurzem ja im Magazin hier noch als der Vergangenheit angehörig erklärt haben. Er hat sich aus einer sehr guten Position in dem Spiel heraus dazu verleiten lassen, Andy zu Outpost-Rushen. Und für alle, die mit dem Wort nichts anfangen können, ein Outpost-Rush bedeutet, dass man Außenposten, ganz viele davon, in die Base vom Gegner reinsetzt. Ein billiges Gebäude, wovon einem mehrere nebeneinander nichts bringen. Der eine Punkt mehr Vision in die eine Richtung ist egal, sondern man zeigt einfach damit nur, hey, guck mal, ich kann hier in deinem Gebiet Gebäude bauen und die Ressourcen sind mir egal. Ich habe dieses Spiel gewonnen. Und das ist natürlich etwas, was nicht gerade von äußerst viel Respekt zollt. Und dementsprechend groß war meine Befriedigung, als sich langsam aber sicher herausstellte, dass das Ganze übermütig gewesen ist und das Spiel ganz sicher noch nicht vorbei war. Stattdessen hat sich Andy nämlich den Sieg noch holen können. Und Hera, ich habe mir das dann im Nachhinein noch bei ihm angeguckt, hat das in seinem Stream auch zwischendurch noch kommentiert, so mit, oh, this might be still willable for him, und musste dann auch feststellen, dass er sich wieder mehr konzentrieren sollte. Später hat er dann auch die Outpost Foundations mit einem Lachen noch gelöscht, weil er das Stein wieder brauchte.
Nein.
Ja, also das Spiel ging ganz schön rückwärts, ziemlich genau ab diesem Punkt wieder für ihn. Und auch wenn das Andy gegenüber wahrscheinlich nicht böse gemeint war, sondern nur ein Scherz sein, der auf ein Sub-Versprechen übrigens zurückging. Irgendjemand hatte ihm gesagt, hey, wenn du in den Spielen mal Outpost rushst, dann bekommst du 20 Subs geschenkt. Dann hinterlässt das doch einen sehr unschönen Beigeschmack. Und etwas, ja, das ist etwas, was aus sportlichen Gesichtspunkten nicht hätte passieren sollen. Das haben die Admins von der Titans League auch genauso gesehen und dementsprechend hat Hera im Nachhinein eine Verwarnung wegen Unsportlichkeit kassiert.
Okay, also eine Verwarnung heißt aber nicht, dass er irgendwie Preispool-Abzug oder sowas bekommen hat, sondern es war einfach nur ein, hey, nicht nochmal, weil sonst.
Genau, ja. Also ich habe okay. jetzt nicht gefunden, dass das irgendwelche weiteren Konsequenzen außer böse, böse, böse gehabt hätte.
Ja.
Aber immerhin etwas. Ich find's gut, dass da die Leute so ein bisschen, die Admins zeigen, hey, sowas geht uns nicht.
Ja, das finde ich auch gut. Das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen dafür, was Fair Play ist. Und dass das etwas ist, was dann auch in der Öffentlichkeit entsprechend wahrgenommen wird, weil Hera dann eben so ein bisschen in Hinsicht seiner Vorbildfunktion adressiert wird. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Aber auch, dass das jetzt nicht gleich ein Pricepool-Abzug oder so etwas für ihn bedeutet.
Ja, also wie gesagt, das Ganze war ein unfassbar gutes Set insgesamt. Das war halt für mich so der bisschen trübe Beigeschmack am Ende, wo ich dann aber nachher natürlich umso froher wieder war, als Andy das gewonnen hat. Also ich hätte kaum mehr hyped sein können für ihn. Ich kann allen nur empfehlen, guckt euch noch dieses Set an. Es war unfassbar gut einfach.
Ja, zumindest dieses Set wirklich in aller Munde, wenn man, wie ich jetzt versucht hat, so im Nachhinein nachzuvollziehen, was in den vergangenen Wochen in dieser Liga passiert ist, dann das Erste, worauf man stößt, ist eigentlich tatsächlich freaking Andy, der da scheinbar overperformt, beziehungsweise zumindest mal so die manchen Erwartungen, die auf ihn so gesteckt wurden, als großer Hoffnungsträger der neuen Generation auch tatsächlich in Übermaß erfüllen kann, was eine kleine Überraschung ist. Insbesondere hinsichtlich der Gegner, die er da trifft, also Hera und Jordan, ist schon eine starke Nummer, die zu besiegen. Ansonsten habe ich mal ganz kurz bei T90 reingeschaut und das erste und einzige, was ich da gehört habe, Felix, und da musste ich dermaßen grinsen, war, dass T90 gesagt hat, dass es sehr augenscheinlich ist, dass die besonders guten Spieler, ne, die vermeintlichen Profis, von denen man erwartet, dass die gut abschneiden werden, sich allesamt nicht auf das Turnier vorbereitet haben und das dann eher zu den späteren Zeitpunkten in den Playoffs machen wollen. Hast du davon auch ein bisschen was bemerkt? Ist immerhin, ne? Ist ja doch eins deiner liebsten Turniere.
Ja, also natürlich ist das auffällig, aber das sorgt für mich nicht unbedingt dafür, dass die Spiele insgesamt schlechter werden, weil ich meine, wir hatten auch in diesem Set hier ganz eindeutig den Fall, wo genau das passiert ist. Wo Andy gerade auf Fractal genau wusste, was er tut. Er hat Hera einfach zu Tode gelähmt am Anfang. Und Hera hat sich da wieder irgendwie rausgeschafft aus der Situation und dachte dann später, er hat das Spiel gewonnen wieder, wo dann dieser Outpost-Rush kam. Und wie gesagt, ich habe mir das Spiel dann im Nachhinein nochmal aus seiner Perspektive angeschaut, um hier ein bisschen auch im Magazin sagen zu können, was da so geschehen ist. Und zeigt sich nachher, er hat die Lage einfach komplett falsch eingeschätzt, weil er nicht wusste, dass es im äußeren Teil der Map noch so viel Gold für Andy gibt. Und das ist natürlich ein Vorbereitungsfehler einfach von ihm. Ein Fehler, der ja Andy hier mit unter den Sieg gebracht hat. Und das vollkommen zu Recht, aber das hat der Qualität von dem Spiel jetzt für mich keinen Abbruch getan. Also das ist trotzdem eines der besten Age of Empires Spiele, die ich seit langem gesehen habe.
Man könnte ja auch sagen, vielleicht hebt das die Qualität auf eine andere Art und Weise sogar vom Turnier, weil nicht immer die gleichen Leute die Siege da auf die gleiche Art und Weise vor allen Dingen einfahren. Immerhin haben die Profis ja insbesondere schon spezifische Spielstile, die sie besonders gut beherrschen. Und dann können Leute aus taktischen Gründen tatsächlich Siege davontragen. Hat eine gewisse Faszination für mich. Da habe ich ja fast Lust, das Turnier besser zu verfolgen, wenn du das so erzählst.
Ja, wie gesagt, also ich bin ja sowieso niemand, der jetzt, wie du das so, diese Turniere so übergeordnet sonderlich verfolgt. Ich weiß immer genau dann, wenn wir das Magazin oder sowas aufnehmen, wie die Standings tatsächlich sind. Ansonsten interessiert mich das auch einfach nicht und ich möchte nur die Spiele sehen. Wenn dann so ein, in Anführungszeichen, besserer Spieler gegen einen schlechteren spielt und der Schlechtere ist einfach besser vorbereitet und ich habe dadurch dann wieder ein faireres Spiel insgesamt, dann ist das ja für mich großartig.
Mhm.
Ich sehe da jetzt keinen so großen Nachteil raus. Für die Art, wie ich das Turnier verfolge, macht das eigentlich keinen Unterschied, wer da wie gut vorbereitet ist. Problematisch wäre es nur tatsächlich, wenn die schlechteren Spieler schlechter vorbereitet wären. Dann hätte das Turnier tatsächlich ein Problem. Aber dass wir bereits in der dritten Season sind und das nicht nur mir ja so geht, dass es Leute gibt, die dieses Turnier besonders mögen, einfach wegen der Map-Auswahl und wegen der Regelmäßigkeit, wie es einfach einzelne Sets zu schauen gibt, ohne dass man ständig diesen Überblick braucht, in welchem Punkt der Playoffs man jetzt gerade ist und wer jetzt weitergekommen ist und wer nicht, spricht ja alles sehr für dieses Konzept. Ja, das war die Platin-Liga und eine dahingehende Empfehlung, noch ein Spiel nachzuholen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Aber es gibt ja auch noch die Goldliga, die ist auch schon vorbei. Und in der Goldliga entscheidet sich ja immer, wer in der nächsten Saison in der Platin-Liga spielen wird. Und das sind Hart, Nikov, Dragonstar, Dark, Sebastian, Kaposch, Zito und MBL. Letzterer insbesondere mit einem Stand von sage und schreibe 13-2 in Maps. Also wir sehen, MBL möchte ganz eindeutig wieder in die Platin-Liga und er ist ja auch gerade wieder im Grunde jeden Tag wie zu Bestzeiten am Spielen und gerade in den Abendstunden für uns immer online. Also ich glaube, MBL ist wieder in der Phase, wir werden bald wieder mehr von ihm sehen, vor allem auf den Karten, wo er ja auch früher immer stark war, so im Hinblick auf Arabia. Der ist wieder so viel am Spielen, unfassbar.
Aha. Dadurch, dass er ja so inkonsistent war und ja auch nicht so viel gespielt hat, ist er ja so gefühlt schon fast aus den Top 10 rausgerutscht.
Ja,
auf jeden Fall. Siehst du ihn da wieder zurück?
Ich denke, dahin wird er wiederkommen, also sehr sicher sogar, weil er halt wie kaum jemand anderes Gefühl für Situationen in diesem Spiel hat und auch einen ganz einzigartigen Blick auf das Spiel. Aber ich glaube, das könnte ein bisschen dauern, weil er halt jetzt eine ganze Weile wenig gespielt hat und in dieser Weile, was die Meta angeht, sehr viel passiert ist. Und das könnte ihm ein bisschen, ja, den Wiedereinstieg erschweren.
Ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil du gesagt hast, er hat so eine besondere Perspektive auf das Spiel und er ist ja der Erfinder der Outposts Rush. Das ist ja so eine AM-Spezialität. Ich bin mal gespannt, was wir da von ihm sehen bekommen. Ich bin ja kein so großer Freund von ihm, weil ich diese Tendenz zum unendlichen Late-Game mit einer Win-Chance von 0,5% und er probiert es trotzdem nicht so gut finde. Andererseits bringt das halt frischen Wind in die Szene und auch in die kompetitiven Spiele und fordert halt die Pros nochmal auf eine andere Art und Weise heraus. Er ist schon wirklich ein Spieler mit einem ganz besonderen Spielstil, der eigentlich einzigartig für ihn ist. Mit seinem defensiven, sehr boomigen Spiel. Und da bin ich, also ich würde mich sehr freuen, wenn er in Turnieren mal die Gruppenphase überwindet und wieder bei den ganz Großen mit dabei.
Auf jeden Fall. Und da sehe ich ihn auch ziemlich schnell wieder tatsächlich. Wie gesagt, alleine jetzt hier die Performance in der Goldliga, wo ja auch mit, also nun wirklich keine schlechten Leute unterwegs sind, zeigt schon, dass er da ja wieder bereit ist. Und wo wir gerade bei ihm sind, MBL macht ja jetzt hier nicht nur groß den Wiedereinstieg ins Spielen, sondern er castet jetzt auch regelmäßig. Also er ist wirklich so, ja, rundum Content-Creator geworden. Wir haben uns ja letztens schon in gewisser Selbstironie drüber lustig gemacht, dass alle Content-Creator mal irgendwelche Sift-Tierlists machen müssen, was wir ja jetzt auch nachgeholt haben. MBL hat das auch gemacht jetzt, ja, und er castet jetzt auch. Und wie ich finde, gar nicht mal schlecht. Ich weiß nicht mehr, was das war jetzt vor ein paar Tagen, was ich bei ihm gesehen habe für ein Spiel. Aber man konnte es sehr gut angucken und anhören bei ihm. Das war sehr unterhaltsam und auch lehrreich. Also, ja. Also, MBLs Stream hat sich verändert, finde ich, seit er jetzt Vollzeit macht. Das ist alles ja ein bisschen strukturierter, professioneller, wie man das halt von jemandem erwarten würde, der sich nicht nur nach dem Arbeitstag da noch zu streamen hinschwingt.
Okay, guter Tipp. Werde ich mal wieder einschalten.
Wunderbar. Das war die Titans League. Und dann können wir noch einen Blick werfen auf das Gold-Bracket von Rising Teams. Das ist ja Schlumpfs neues Turnier. Hier sind jetzt die Qualifier vorbei und dementsprechend gab es in den letzten Tagen auch die ersten Spiele im Main-Event und damit auch echt spannende Sets. Für alle, die da nochmal eine kurze Erinnerung brauchen, das Besondere an diesem Turnier ist ja, dass die Karten teilweise ungewöhnlich sind, aber vor allem kein klassischer Map-Draft stattfindet, sondern die Karten für jede einzelne Begegnung im Voraus gezogen werden, wodurch die Teams, das ist ein 3 gegen 3 Turnier, sich eben so ungefähr eine Woche lang vorbereiten können. Und ähnlich wie bei der Titans League tun das hier manche Teams mehr als andere. Das zeigt sich dann auch in den Spielen, aber auch mit einem ähnlichen Effekt wie in der Titans League, wo dann wirklich spannende Spiele zwischen Teams entstehen, wo man das eigentlich nicht erwarten würde. So zum Beispiel hat das Team von GL kürzlich gegen die eindeutig besser vorbereiteten Amigos, das sind Bals, Ganji, Somero und Wallas, verloren. Und trotzdem war das ein sehr, sehr spannendes Spiel, teilweise mit Comeback-Aussichten nochmal für GL und ja, wirklich sehr guten Strategien einfach von den Amigos. Auch das eindeutig eine Empfehlung von mir, das nochmal anzuschauen.
Mhm. Ich würde aber jetzt nicht behaupten, dass die Amigos der Underdog gegenüber GL sind. Immerhin sind gerade so Leute wie Bals und Ganji ja durchaus schon mehrfache Gewinner von Teamturnieren.
Das schon.
Gerade insbesondere dann, wenn es geschlossene Karten gibt. Dann gehen die ab wie Sau.
Es waren aber tatsächlich nicht geschlossene Karten, die hier gespielt wurden. Also das eine war ein bisschen Canberra, weiß ich nicht. Da hat man zwar Palisaden außenrum, aber als richtig geschlossen würde ich die nicht bezeichnen. Und das andere war Rivolet. Rivolet sieht aus wie eine Stronghold-Map. Jedes Mal, wenn ich diese Karte sehe, denke ich, das ist Stronghold 1, wo ich da drauf gucke. Aber die ist wunderschön, die Karte. Ich echt hübsch, aber kurios zu spielen. Die hat so einen ganzen Verlauf. Unten ist Wasser. Und zwar nicht so, wie man das von zum Beispiel Fish and Fish oder wie die heißen kennt, wo dann an der langen Seite ein Stück Wasser ist. Und dann kommt irgendwie ein so langer Streifen anderes Terrain und dann kommt der Streifen im nächsten. Sondern hier ist das Wasser in der Ecke. Und dann kommt immer so halbkreisförmig so ein bisschen anderes Terrain, wodurch das so ein bisschen dynamischer und einfach hübscher aussieht. Das ist eine sehr schöne Map, aber Spiel zu spielen, glaube ich, nicht leicht. Naja, guckt es euch einfach an im Set, es war ein gutes Spiel. Angeführt werden die Gruppen, die es ja gibt in dem Turnier, aktuell von den Teams von My Insanity, All Around the World. Das ist, ja, wie der Name sagt, ein Team aus ganz diversen Leuten. Da sind zum Beispiel auch Freakin' Andy, ACCM und Slam dabei. Und dann noch Freakin' Chris. Die Amigos führen auch ihre Gruppe an. Und zum Schluss noch das A-Team von Fox. Ja, sehenswert. Einerseits Amigos und GL. Und andererseits sehe ich immer sehr gern, wenn das britische Team PUB spielt. Die sind nämlich auch so von ihrem Rating her nicht unbedingt am oberen Ende vom Seeding oder vor allem von ihren 1v1-Ratings her. Können die bei den anderen nicht unbedingt mithalten, aber die fallen immer insbesondere durch sehr, sehr gutes Teamplay und Vorbereitung auf, weswegen das einfach eine Freude ist, denen zuzuschauen.
Cool. Und wer sind die Teammitglieder?
Da ist King Boo dabei, den kennt man.
Ah, ja, den kennt man durch T90, glaube ich.
Ja, genau. Und ansonsten bin ich mir gar nicht mehr so sicher.
Okay, das macht ja nichts, aber das heißt, das sind auch mal unbekanntere Spieler, die dann vielleicht ins Rampenlicht treten. Das ist eine gute Empfehlung.
Ja, genau. Also die ganzen Spiele, die hier entstehen, durch diese bisschen ungewöhnlicheren Karten und Vorbereitungszeiten und so, ich hab's ja schon gesagt, das ist der gleiche Effekt wie bei der Titans League auch. Die schwächeren Spieler und Teams haben hier halt eine Chance, durch Vorbereitung einiges wieder wettzumachen. Und bisher funktioniert das auch in vielen Fällen ziemlich gut. Also ich finde, da entstehen echt gute Spiele bei. Das war dieses. Und dann haben wir zum Schluss noch das Ergebnis von Clash of Empires. Da haben wir ja beim letzten Mal schon ausführlich über den Sponsor und die Werbeblöcke zwischen den Spielen gesprochen. Und von all dem kann man jetzt halten, was man möchte. Doch das Turnier selbst hat mit dieser aggressiven Map-Auswahl und ja auch den besonderen Settings mit doppeltem Popspace und ebenso verdoppelten Kosten für die Häuser immer unterhaltsame Spiele hervorgebracht. Wir haben zum Beispiel Viper gesehen, wie er im Viertelfinale seit gefühlt Ewigkeiten mal wieder gegen Hera gewinnen konnte. Und im Finale haben wir einen anderen Klassiker gesehen, und zwar Doubt gegen Leary. Und da hat Leary 5-3 gewonnen. Aber ich finde, jedes Mal, wenn Doubt und Leary aufeinandertreffen, gibt es irgendwie ganz einzigartige und spannende Spiele. Und so war das auch hier. Doubt ist ja erstmal sehr solide in Führung gezogen. Und hat dann aber leider doch noch verlieren können.
Ja, Doubt gegen Leary ist halt ein Klassiker auf eine komische Art und Weise, weil es gefühlt der älteste und einer der jüngsten Spieler ist, die da aufeinandertreffen.
Ja.
Aber die haben so eine coole Historie, weil Doubt vermeintlich der schwächere Spieler eigentlich gegen Leary sein sollte und doch aufgrund seines Spielstils und seiner Strategien komischerweise eigentlich ganz gute Chancen gegen Leary hat und das ab und zu auch in Turnieren ganz gut gegen ihn performt hat, insbesondere eben auch bei seinem Red Bull-Sieg. Und dann sind die beiden im Laufe der letzten vergangenen Jahre auch noch zu ziemlich guten Freunden geworden, was dem Ganzen noch einen besondereren Twist gibt. Ich mag diese Storyline zwischen den beiden.
Ja, also wenn die aufeinandertreffen, da ist immer von vornherein klar, die Spiele werden super. Und dementsprechend auch das eine Empfehlung, sich das nochmal anzugucken, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und zum Schluss gab es noch ein Spiel um Platz 3. Und da hat Yo 3-1 gegen Viper gewonnen. Dementsprechend Yo Dritter geworden in diesem Turnier.
Wunderbar, dann haben wir so die wichtigsten Turnierergebnisse schon mal nacherzählt. Und dann sprechen wir jetzt über Content-Updates. Denn das kam in diesem September ebenfalls und es hat einige Dinge eingeführt. Fangen wir mal mit so ein paar kleineren Dingen an, die aber auch interessant sind. Zuerst einmal wurden zwei neue Return of Rome-Kampagnen eingeführt, die bereits versprochen wurden und nun nachgeliefert wurden. Das sind aber nur 2 von 4. 2 weitere werden dann in künftigen Updates folgen. Die Kampagne, die dazu kam, ist Ascent of Egypt, also der Aufstieg Ägyptens. Das ist die Tutorial-Kampagne. War so ein bisschen ein Versäumnis, die nicht von Anfang an drin zu haben. Und dann der erste Punische Krieg. Das ist eine Kampagne, die aus dem damals einzigen Add-on für Age of Empires 1 stammt und die ist nun auch mit dabei. Dann gibt's eine interessante Option oder eine interessante Einstellung, die für Ranked Matches im Multiplayer vorgenommen wurden, jetzt für Age of Empires 2. Und zwar, dass die Option zufällige Zivilisation nun vorübergehend die letzten 3 verwendeten Zivilisationen aus dem Zufallspool der Zivilisationen ausschließt, damit man halt häufiger andere Zivilisationen zu spielen bekommt. Du hast ja in den vergangenen Wochen durchaus gespielt. Hast du was davon gemerkt?
Ja.
Ist dir das positiv aufgefallen?
Nein, diese Funktion ist kaputt. Also,
wie?
Komplett kaputt. Ich hab.
Was?
Ja. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile gefixt ist. Ich habe jetzt ja eine Woche lang auch nicht gespielt. Aber, ach, das hast du ja alles gar nicht mitbekommen. In deiner Abwesenheit, ja. Ich habe einen Hass auf Traviden entwickelt, während du weg warst. Einen schweren. Und zwar, weil ich glaube, in 3 1v1s hintereinander random Traviden bekommen habe. Und jedes Mal ganz furchtbare Matchups. Und ich einfach merken musste, dass diese Zivilisation auf Arabia im Grunde nichts zu gebrauchen ist. Man keine Einheiten hat, die man mit denen spielen kann. Und
das hast du doch vorher auch schon behauptet.
Ja.
Das sagst du doch schon immer.
Aber mir ist einfach noch mal mehr klar geworden, wie schlimm diese Zivilisation ist. Weil du starke Skirms hast mit denen, aber sobald du auf Skirms gehst, hast du das Spiel verloren.
Ja,
und
genau.
Es ist alles ganz schrecklich. Naja, jedenfalls, die habe ich 3-mal hintereinander bekommen. Und das sollte ja nicht passieren.
Ja, genau.
Genau das sollte ja nicht passieren. Diese Funktion funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, ich habe sie dann 2 Spiele später im Team eben gleich nochmal bekommen.
Das ist ja überraschend. Also das klingt ja geradezu, als hätten sie das Gegenteil von dem bewirkt, was sie tun wollten. War das jetzt nur ein singuläres Problem bei dir oder ist das häufiger aufgetaucht bei Leuten?
Ich habe das sonst von niemandem in der krassen Form gehört, aber ich habe öfter gehört, dass diese Funktion nicht funktioniert. Ich glaube, ich hatte auch jetzt, kurz bevor ich dann eine Woche weg war, hatte ich auch 2-mal Mongolen hintereinander oder sowas, eine Zivilisation, über die ich mich mehr gefreut habe. Aber auch da ging es noch nicht. Jetzt habe ich eine Woche lang auch nicht gespielt, deswegen kann ich jetzt nicht einordnen, ob das zwischendurch gefixt wurde, aber als das Update rauskam, hat es nicht funktioniert.
Ah, die Vorstellung, dass du da random Draviden bekommst und denkst, na gut, jetzt ich weiß ja zum Glück, dank dem neuen Update muss ich dann nur einmal durch und danach 2-mal garantiert nicht mehr. Und dann kriegst du sie noch 2-mal hintereinander. Das hätte ich zu gern erlebt.
Ja, es war nicht toll. Das erste war so, Gegner Bulgaren und ich so, ja gut, vielleicht sogar noch ein ganz okayes Matchup. Ich eröffne einfach Archer gegen seine Man-at-Arms und dann wird das schon irgendwie, er kann ja nicht so gut selber auf Archer. So, und dann habe ich ja sowieso meine Man-at-Arms-Schwäche, dementsprechend ging das schon mal nicht ganz so toll aus. Und tatsächlich hat dann aber, nachdem diese Man-at-Arms noch so halbwegs da waren und ein bisschen mich geeidelt hatten, der Bulgare auch Archer gespielt und war halt dann in einer bisschen besseren Ausgangsposition als ich dafür. Und ich baue Skirms, gut. Und er baut dann natürlich Scouts, er kann sich ja Upgrades für alles leisten als Bulgare. Und ab dem Moment ist halt einfach vorbei für mich, weil sobald ich meine eigenen Scouts baue, habe ich eine Einheit, die später für mich einfach gar nichts mehr wert ist. Und selbst wenn ich mich dann im Feudal Age verteidigen kann, ist es halt danach ziemlich schnell vorbei. Und genauso ist es dann auch gelaufen. Und dann kam das nächste Spiel. Ich wieder Traviden, dieses Mal gegen Mongolen. Einfach gegen eine bessere Uptime und danach Mobilität komplett untergegangen. Das war nicht schön. Ja, und dann irgendwie 2 Spiele später im Teamgame gleich nochmal Traviden bekommen.
Naja, also ich meine, das ist natürlich super blöd für dich gelaufen, aber im Allgemeinen halte ich jetzt diese Änderung, das ist zwar ganz nett, aber irgendwie ist es auch egal, habe ich das Gefühl, weil wenn du eh random Civ spielst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zweimal hintereinander, bei einer normalen Wahrscheinlichkeitsverteilung jedenfalls, dass du zweimal hintereinander die gleiche Civ bekommst, schon relativ niedrig. Und wenn du die dann zweimal hintereinander bekommst, dann geht auch nicht die Welt unter. Weil ein drittes Mal wird es sowieso nicht passieren.
Ja.
Und du rechnest ja auch nicht damit. Das heißt, du ist es ja jetzt nicht so wie bei einem Civ-Picker, dass er da was Besonderes vorbereitet und nur das eine macht. Insofern, da habe ich das Gefühl, ist der falsche Ansatzpunkt, um mehr Vielfalt in die Erfahrung hineinzubringen. Liebe Devs, das wäre dann eine reine random Civ-Queue. Da würde ich mich drüber freuen. Viel mehr als über einen dysfunktionalen Hoffnungsträger, der am Ende dir ins Knie schießt und dir dreimal Traviden gibt.
Ja, ich freue mich dann auf die random Civ-Queue, wo ich auch immer die gleiche Zivilisation bekomme.
Ja, genau, du wahrscheinlich schon. Na gut, dann gehen wir mal weiter in der Liste. Es gibt einen Hotfix oder einen Fix. Also es gab mehrere, aber einen, der besonders herausgestochen ist, und das ist, dass zum wiederholten Male der Zurück-zur-Arbeit-Hotkey nun gefixt sein soll und funktionieren soll. Etwas, das ich noch nicht ausprobiert habe, aber dem ich ehrlicherweise keinen Glauben mehr schenke. Felix, sag mir, ist es wirklich geschafft? Können wir nun alle Villager immer zur Arbeit zurückschicken oder ist es immer noch genauso kaputt wie vorher?
Ich habe das Gefühl, es ist besser. Es funktioniert nicht jedes Mal, aber es ist besser.
Also, aber wie geht das denn?
Mir ist aufgefallen, dass regelmäßig jetzt alle meine Villager brav wieder arbeiten, aber Villager, die nicht irgendwas gesammelt haben, sondern man sieht ja auf den Icons von den einquartierten Villagern immer, was sie für eine Aufgabe vorher hatten, ne? Und wenn da dieses Icon drauf ist von Bauarbeitern, die gehen bei mir oftmals nicht wieder zurück. Also bei Sammlern und sowas funktioniert's, aber wer davor ein Haus am Bauen war, der bleibt im Town Center. Das ist zu anstrengend.
Okay. Alles klar. Also, nein. Aber warte mal, und was ist dann, wenn eine gemischte Gruppe drin ist? Gehen dann nur denen das zu anstrengend ist, zurückzugehen, nicht raus und der Rest geht raus? Oder ist es dann so wie vorher, dass alle nicht rausgehen?
Das gibt's ja schon lange nicht mehr, dass der Hotkey einfach gar nicht funktioniert. Also,
doch, 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 ich hatte das.
Echt?
Also, was heißt lange? Vor einem Monat hatte ich das noch.
Ja, das war ja vor diesem Update. Nee, aber das ist mir schon ewig nicht mehr passiert. Also, seit das erste Mal, was dran gepatcht wurde, hatte ich es nicht mehr, dass meine Villager komplett im TC geblieben sind. Danach hatte ich immer das Problem, dass die einfach rausgegangen sind und dann drunter stehen geblieben, ohne zu arbeiten.
Ah, das hatte ich zum Beispiel nie. Nicht
okay,
einmal.
Ja, dann gab es eine Phase, wo manche zurück zur Arbeit sind und andere sind stehen geblieben. Und jetzt habe ich eigentlich nur noch dieses Problem, dass die Bauarbeiter manchmal, aber auch nicht immer, noch drin bleiben und alles andere funktioniert.
Okay, dann, bevor wir in die Balance Changes reingehen, noch 2 andere Kleinigkeiten. Nochmal bezogen auf Return of Rome. Da hat sich eine ganze Menge verändert, das werde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest für die, die das gerne im Multiplayer spielen, eine wichtige Änderung. Die Slinger wurden gebufft und das auch vor allen Dingen, glaube ich mal, mit dem Grund um die ganz starke Archer-Meta, weil einfach Archer OP waren oder wahrscheinlich immer noch sind, aber nicht mehr ganz so stark, so ein bisschen dieser Meta entgegenzuwirken. Und zum Beispiel die Assyrer wurden auch ein kleines bisschen genervt, dass die nicht mehr so starke Archer von Anfang an haben. Die Devs sehen, wie die Meta in Return of Rome ist, das finde ich schon mal beruhigend und versuchen da auch so ein bisschen zu balancen. Age of Empires 1 wird niemals ein gut gebalancedes Spiel sein, glaube ich, auch weil Rushes viel zu stark sind, aber insgesamt halte ich das für einen Schritt in die richtige Richtung. Und was mich besonders gefreut hat, war eine Nachricht bezogen auf die Wegfindung. Normalerweise lesen wir ja immer, ja, wir haben das noch im Blick und Future Updates und so weiter und so fort und wir arbeiten am Pathfinding und gefühlt passiert immer mal wieder etwas und es wird schlimmer oder wird verschlimmbessert, wie man so schön auf Deutsch sagt. Dieses Mal war die Aussage etwas konkreter. Die haben nämlich gesagt, dass sie für den Einzelspieler, für den Singleplayer einen neuen Short Pathfinder, also einen kurzen Wegfinder implementiert haben und an dem ein bisschen rumgewerkelt haben, der in naher Zukunft den alten Pathfind-Code auch ersetzen soll. Das ist jetzt ein Algorithmus, der sich auf Wegfindung bezieht, der 20 Kacheln oder weniger weit von der ausgewählten Einheit entfernt ist. Und wie gesagt, erstmal nur im Einzelspielermodus aktiv ist, aber die Community ihnen dazu schon mal Feedback geben können. Und das sieht aus wie ein, Achtung Wortspiel, Schritt in die richtige Richtung, Felix. Gibt's da irgendwelche News aus der Community? Hast du davon was mitbekommen?
Ich habe nichts davon wirklich mitbekommen, weil ja irgendwie halt auch niemand länger Singleplayer spielt oder auch nicht, um ein bisschen Pathfinding auszuprobieren.
Ja, zumindest, das sind nicht die Leute, die dann auch irgendwas schreiben würden. Ich habe ja, in den Foren geguckt und gesucht und auch nicht wirklich gute, aussagekräftige Dinge gefunden. Also ich würde mal behaupten, Leute, die nur Singleplayer spielen, die merken gar nicht die Schwierigkeit beim Pathfinding.
Genau, so ist es. Dementsprechend ist vielleicht auch Singleplayer gar nicht so der richtige Ort, um das auszuprobieren.
Naja, es ist halt der sichere Ort.
Ja, genau, aber die Leute, die es angeht, am Ende gucken da halt nicht hin.
Ja, aber ich meine, sie haben es ja gesagt. Also vielleicht wäre das mal so ein Kollektivunternehmen, dass wir alle mal in den Singleplayer gucken und dort einfach mal ab und zu gegen die KI spielen, wenn wir Aufwärmspiele machen oder so etwas und uns da bisschen drauf konzentrieren und bewusst machen, die Dinge, die unter unserem TC passieren, die Villager, die wir da hin und her steuern, ob da das Pathfinding gut ist oder wenn man mal Truppen versucht, um einen kleineren Wald oder so etwas zu bringen, das müssten ja auch noch innerhalb der 20 Kacheln Reichweite sein, ob sich da was verändert oder nicht. Also ich werde auf jeden Fall mal gucken, ob ich da was bemerke und es dann mitteile.
Ja, die finde ich bessere Option, das zu probieren. Ich weiß es natürlich nicht, wie einfach das zu implementieren wäre. Wäre aus meiner Sicht in Lobby spielen, rechts unten, wo man diese ganzen Game-Optionen wie Empire Wars und sowas anklicken kann, einfach ein Häkchen für alternatives Pathfinding setzen zu können, sodass man das
alternatives Pathfinding.
Ja, ja, natürlich. Oder Pathfinding Beta oder wie auch immer, sodass man halt da in einem Lobby-Spiel online auch einfach das ausprobieren kann, wenn man dann halt das Pathfinding auch wirklich gegen jemanden ausprobieren kann, der auch Microt und nicht eine KI ist.
Ja, das halte ich für einen sehr guten Vorschlag. Keine Ahnung, wie schwer das technisch zu implementieren ist, aber wenn das ginge, wäre das auf jeden Fall die bessere Lösung. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Balance Changes. Die UnterstützerInnen unter euch haben ja schon einen ausführlichen Podcast von uns im vergangenen, wann war denn das, Felix?
Schon ein bisschen Monat, oder?
Ja, ja. Ja, Gott, ich komme so durcheinander. Aber vor einer Weile jedenfalls, als dieses Public Update Preview kam, da haben wir direkt eine Folge gemacht, wo wir über die Änderungen, die in diesem Preview drin waren, diskutiert haben und was die alles bedeuten können. Und wenn ich mir jetzt so die Liste angeguckt habe vom offiziellen Update, sind nicht alles davon reingekommen. Und wir sprechen jetzt einfach über die Dinge, die reingekommen sind. Angefangen zunächst einmal mit allgemeinen Veränderungen. Die wurden, wie ich das sehe, komplett übernommen aus dem Public Update Preview. Und die besagen das Folgende. Lagerungselefanten in ihrer normalen und weiterentwickelten Variante sind einfach 10 Nahrungseinheiten günstiger geworden. Die kosten jetzt 120 Nahrung und 95 Gold. Die Heavy Cav Archer Standardgenauigkeit, die ohne irgendwelche Upgrades einfach nur 50% betrug, ist nun auf 80% erhöht worden. Dann haben wir in unserem Podcast auch darüber gesprochen, dass es jetzt eine neue oder bisher unbekannte für uns Verteidigungsklassifizierung von sogenannten Heavy Siege Units gab und dass darunter die Hussitenwagen und die Ballistenelefanten subsumiert wurden und dass Villager jetzt gegen Einheiten mit diesem Verteidigungstyp plus 6 Angriff machen. Also wenn man mit Villagern dann gegen Hussitenwagen oder Ballistenelefanten kämpfen, dann werden sie sie sehr viel schneller zerstören als zuvor. Wir hatten in unserem Unterstützer-Podcast darüber gesprochen, dass das insbesondere eben für Hussitenwagen relevant sein würde, weil die ja gerne mal auch vereinzelt in die Eco von einem Gegner nach einem Castle-Drop oder so geschickt werden, weil die ja im Grunde keinen Fernkampfschaden nehmen können und so viel Leben haben und dass Villager sich da jetzt viel besser gegen diese Harassments verteidigen können. Und zuletzt der allgemeine Bonus oder die allgemeine Veränderung, dass grundsätzlich alle Siege Onager nun weniger Bonusschaden gegen gleiche Heavy Siege Units machen, also gegen Hussitenwagen und Ballistenelefanten. Der Bonusschaden wurde jetzt von 75 auf 50 reduziert. das mal so die allgemeine Zusammenfassung. Jetzt können wir noch mal kurz kommentieren, was davon besonders wichtig oder relevant erscheint.
Das, was für mich persönlich so am meisten raussticht, ist dieses Cav Archer-Ding.
Mhm, für mich auch.
Weil das wie eine fundamentale Änderung wirkt und auf der anderen Seite aber für mein Gefühl gar nicht ist, weil das Heavy Cav Archer, und nur für die gilt es ja, Upgrade so unfassbar teuer ist, dass man das eigentlich nie machen wird, wenn man keinen Thumbring schon vorher hat.
Ja, außer man spielt halt Heavy Cav Archer mit einer Sif, die keinen Thumbring hat, aber wann macht man das schon, ne?
Ja, genau, welche Zivilisation sollte das sein?
Ja, das ist jetzt eine Wissensfrage, da bin ich immer aufgeschmissen. Ich glaube, es müsste was geben.
Ja, natürlich, es gibt viele Zivilisationen, die diese Option theoretisch hätten, aber die sind dann aus weiteren Gründen auch keine gute Idee. Also mir fällt jetzt genau. Fallen jetzt zum Beispiel die Briten ein, aber dann fehlt dir halt nicht nur Thumbing, sondern dir fehlt halt auch noch Bloodlines. Und dann ist das auf einmal eine besonders schlechte Idee. Dementsprechend, das wird eigentlich nicht vorkommen.
Nee, ich hatte ja in unserem Unterstützer-Podcast gemutmaßt, dass das was für Kampagnen sein könnte.
Ja.
Falls es da irgendwie eine Mission gibt, wo man halt Heavy Cav Archer spielt, ohne dass man aber sowas wie eine Uni und eine Bogenschützenanlage und so etwas hat, wo man diese Upgrades erforschen könnte. Es gibt ja die verrücktesten Missionen. Oder für irgendwelche Szenarien vielleicht. Es gibt ja auch ganz viele Post-im-Blade-Game-Szenarien, wo du dann irgendeine random Sith kriegst und dann hast du halt vielleicht Heavy Cav Archer ohne Thumbring, weil die das einfach nicht haben. Und dann könnte diese Einheit plötzlich mehr Sinn ergeben. Für solche Randfälle kann ich mir vorstellen, dass das was Interessantes ist. Und dennoch, obwohl das etwas ist, was, glaube ich, selten Anwendung finden wird im kompetitiven Spiel, erscheint mir das von diesen vier genannten Änderungen noch die relevanteste zu sein.
Ja, also die ganzen anderen Sachen, ich meine, diese Ornature-Sachen, weiß ich nicht, ob da, also Ornature machen so viel Damage, dass es diese 25 Schaden, vor allem bei der Masse, die man ja meistens hat, wenn man mal in so Ballisten-Elefanten reinschießt, das dann noch einen Unterschied macht, weiß ich nicht. Und ich glaube, spannend vor allem ist dieses Franken-Ding, dass die Burgen jetzt eben nicht mehr ganz so günstig sind in der Ritterzeit. Das schwächt so ein bisschen das, was dich ja immer so ärgert, wenn du ständig gegen irgendwelche Castle-Drops nach Night All-Ins oder sowas spielst. Die fallen jetzt mit den Franken nicht mehr ganz so leicht. Aber wie viel das letztlich ausmacht, ich glaube, es wird keinen allzu großen Effekt haben.
Ja, genau. Also um es in Zahlen auszudrücken, in der Ritterzeit bauen Franken jetzt ihre Burgen nur noch 15% günstiger und nicht wie vorher 25%. In der Imperialzeit sind es dann wieder die alten 25%. Und das ist immer noch eine Vergünstigung. Das macht den Castle Drop immer noch leichter als bei anderen Zivilisationen. Es ist noch nicht mehr ganz so völlig abgedreht. Ich habe ja in den vergangenen Wochen nichts mitbekommen von Age of Empires. Ich habe gedacht, wenn ich das irgendwo einen Effekt von dieser Veränderung finde, dann auf AOE-Zone, wo die Leute sich jetzt darüber beschweren, dass ihre Strategie nicht mehr funktioniert. Und ich habe nicht einen einzigen solchen Eintrag gefunden. Daraus deduziere ich so ein bisschen, dass sich nichts Signifikantes verändert hat.
Ja, genau. Ein witziger Zufall ist ja auch, dass so vor ungefähr anderthalb Monaten diese Sizilianer-Strategie, über die wir gleich noch im Detail sprechen werden, bekannt geworden ist. Und wenige Wochen später kam dann der Buff, jetzt seit lange mal ein Buff für Sizilianer, dass die Sergeants, gerade die Einheit, um die sich diese Strategie dreht, günstiger geworden sind.
Ja, da werden wir dann gleich noch drüber sprechen, ob das nicht sehr schnell wieder zurückgenommen werden wird.
Das könnte passieren, da haben Sizilianer einmal einen Buff bekommen und dann was übers Ziel hinaus.
Ja, nee, ich glaube das nicht. Ich glaube, die Idee war eigentlich ganz gut, weil die Sizilianer halt schon eher zu den schwächeren Zivilisationen gehört haben, aber das ist das gleiche Phänomen wie mit Kelten und Huang. Du musst manchmal auch eine Zivilisation schwächen oder verändern, wenn sie nur eine Sache so stark kann, dass sie halt andere Spieler komplett in etwas hineinzwingt und das Spiel zerstört. Und das scheint ja jetzt hier mit den Sizilianern gegeben zu sein. Da kam das Update halt einfach zufällig zu einem blöden Zeitpunkt.
Genau. Also man, ja, vielleicht ist es aber auch nicht nur das, was zurückgenommen wird. Vielleicht wird auch irgendwas anderes getan an den Sergeants, damit einfach diese Strategie erschwert wird. Also diese Einheit günstiger zu machen, geht, finde ich, in die richtige Richtung, um die im Late-Game irgendwie dann realistischer zu benutzen zu machen. Dafür müsste man halt irgendwas, um das beibehalten zu können, anderes tun, was ja, diese diese besondere Strategie ein bisschen erschwert. Was das genau ist, fällt mir jetzt spontan tatsächlich nicht genau ein, weil die sich ja sehr um Dungeons und Donjons dreht. Und Donjons irgendwie noch schlechter zu machen, käme mir auch komisch vor. Vielleicht nimmt man den Sizilianern einfach den Markt weg. Fertig.
Oder man sorgt dafür, dass Sergeants die Donjons sehr viel langsamer bauen, als es Villager tun würden.
Oh, das macht, glaube ich, nicht viel aus an dieser Strategie.
Ja, wahrscheinlich. Naja, egal. Erstmal sprechen wir jetzt über AOE2.gg und im Spotlight können wir das nochmal richtig ausdiskutieren.
Genau.
Also, AOE2.gg, da gibt es nämlich Neuigkeiten. Die feiern jetzt gerade ihr einjähriges Jubiläum und haben zu diesem Anlass sich vorgenommen, die Seite zu relaunchen. Die hat nämlich in den vergangenen Monaten ein bisschen einen Einbruch an Zugriffszahlen erlebt, was vor allen Dingen daran lag, dass der Server nicht so stabil war, dass es lange Lags und Wartezeiten gab und damit die Nutzerfreundlichkeit abgenommen hatte. Und deswegen haben sie die Seite, so habe ich den Noah, einen der zwei Gründer dieser Website verstanden, komplett neu designt und gecodet und einen besseren Server auch geholt. Und das Ganze soll jetzt ziemlich flüssig laufen, so wie ich diesen Stream dort von ihm verstanden habe. Wir hatten eigentlich gedacht, dass die Website an dem Sonntag vor der Veröffentlichung dieses Podcasts dann auch laufen wird, aber aufgrund von technischen Schwierigkeiten beim Launch konnten wir vorerst nicht drauf zugreifen und deswegen greifen wir jetzt in unserer kleinen Recherche auf den Stream vom Noah, dem Gründer, zurück, der diese Website im Vorfeld, also einen Tag vorher schon auf seinem Stream zumindest mal geshowcased hat. Und da haben wir einige Funktionen drin entdecken können, über die können wir jetzt gerade auch nochmal ein bisschen sprechen und ihr seid einfach dazu angehalten, dann euch auf dem Laufenden zu halten und die Website selbst mal zu testen. Zu dem Zeitpunkt, wie dieser Podcast online ist, sollte eigentlich die Website ziemlich sicher auch schon laufen. Und dann geht ihr einfach auf die URL aoe2.gg.
Genau, und was ihr dort vorfindet, wird eine Statistikenseite sein, wie man das eben kennt. Also das, ich habe es, als wir schon mal über die Seite gesprochen hatten, in dem alten Design beschrieben auch als so eine Mischung zwischen dem AOE Nexus, was es ja auch schon nicht mehr gibt, und AOE2 Insights, weil es ein bisschen mehr Zahlen gibt und einfach klare Statistiken, wie wir das von Insights oder AOE2.net kennen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch einen klareren Fokus auf einzelne Spielerprofile im Vergleich zu jetzt gerade AOE2.net, wie wir das eben von AOE Nexus kannten. Das heißt, man wird da auf Profile klicken können und dann ziemlich detailliert Winrates und vor allem aber auch präferierte Zivilisationen, Karten oder auch die Winrate, je nachdem, wie lange so ein Spiel gedauert hat, einsehen können. All diese Dinge, ich glaube, man kann auch die letzten paar Matches sehen, den genauen Ort, wo man sich auf der Rangliste befindet, also die Spieler und Spielerinnen oben und unten drunter. Außerdem, und das ist jetzt neu im Vergleich zu der alten Version, ein Graph, also so eine optische Anzeige, wie sich das Rating entwickelt hat. Das gab es auch früher dort nicht. All das sind Neuerungen. Und was mir auf der Seite auch immer gut gefallen hat und was es auch wiedergeben wird, ist, dass man sich Spielerprofile markieren kann. Das heißt, man hat dann so eine Lesezeichenseite, auf die klickt man drauf und sieht dann eben direkt alle Profile, die man sich dort jemals markiert hat, um eben ja ganz schnell zu schauen, wie sich die Freunde gerade auf der Rangliste so schlagen.
Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man sich dort erstmal einen eigenen Account erstellt. Und das ist auch so eine Besonderheit von dieser Website. Die nutzen den Account für Personalisierung und versuchen auch eine gewisse Accountbindung herzustellen. Zum Beispiel, indem man dann für den eigenen Account auch durch die Nutzung der Webseite oder durch das Gameplay, das man im Spiel macht, zum Beispiel Winstreaks und ähnliche Dinge, sogenannte Badges und Tokens oder Achievements bekommt. Und die werden dann automatisch mit dem angelegten Profil verknüpft. Das ist so eine typische Variante der, ich sag mal, Kundenbindung oder Nutzerbindung. Achievements bei Xbox oder Trophäen bei PlayStation sind im Grunde nichts anderes und geben einem so ein bisschen das Gefühl von Progression und binden uns an diese Website. Daran ist überhaupt nichts Verkehrtes. Stellt sich halt nur die Frage, wie genau die eigentlich mit unseren Daten umgehen. Aber das ist bei etwas, wo die Daten sowieso über die API abgerufen werden kann, glaube ich, ziemlich unproblematisches. Denn ich habe bisher nirgendwo entdecken können, dass man da irgendwelche anderen privaten Daten angeben müsste.
Nee, also man erstellt sich ja das Profil einfach, indem man seinen Steam-Account oder ich glaube Discord ging teilweise auch mit der Seite verknüpft. Und das war's schon. Das tut man ja sowieso in hunderten, dutzenden Fällen, um sich irgendwo zu verbinden mit irgendwas. Dann macht man es da halt auch noch, da hat man sein Profil. Und ich glaube, gerade für Leute wie uns, die in anderen Spielen immer ganz gerne mal Achievements gesammelt haben, ist das natürlich cool, wenn es da jetzt eine Funktion gibt, die
ja
auch im Multiplayer einen noch ein bisschen mehr erreichen lässt, als hey, gewinn mal ein Spiel mit dieser Zivilisation, wie Steam das ja anbietet.
Ja, also wir wissen noch gar nicht genau, was für Badges es dann so alles geben wird und welche Achievements. Das finden wir dann erst raus, wenn die Seite richtig gelauncht ist. Aber ich habe wirklich Hoffnung, dass dem so wäre. Das fände ich extrem cool. Ich bin mal gespannt, ob die Jungs das auf die Reihe kriegen.
Dann beginnst du da den großen Grind, um irgendwie mal auf 1500, 1600 1v1 zu kommen. Nur wegen dem Badge auf der Badge Seite.
Es würde schon was, also ich bin dafür anfällig, ne? Also mich kriegt man mit so etwas. Das wäre schon cool. Ja, und ansonsten, es wird auch eine ganze Reihe von Funktionen geben, die im Laufe der nächsten Wochen und Monate erst hinzukommen sollen. Darunter wohl auch einen Smurf-Checker und andere individuelle Kleinigkeiten. Das wissen wir nicht genau, was es ist. Auch das können wir mit Spannung verfolgen. Oder indem wir und ihr auf den Discord-Kanal von den Betreibern geht. Da können wir auch gleich mal neben der URL auch noch in die Folgenbeschreibung den Link zu deren Discord-Kanal packen. Dort könnt ihr nämlich auch mit den Entwicklern direkt sprechen und ihnen auch Feedback oder Bug-Reports zukommen lassen, wenn ihr diese Seite nutzt.
Genau, ich glaube, damit wäre alles gesagt, oder?
Ja, vielleicht sollten wir noch kurz erwähnen, dass es anders als zu Beginn, also die Seite wird für alle kostenlos nutzbar sein, aber dann solche Unterstützungspakete geben wird. Ähnlich wie es bei uns ja auch der Fall ist, dass man diesen Podcast einfach hören kann, aber auch Unterstützung signalisieren kann, monetärerweise. Und es wird da auf dieser Website dann das Wololo Pro und Wololo Plus Paket geben. Das sind 2,90 Euro und 3,90 Euro im Monat. Das ist wirklich ein nur kleiner symbolischer Betrag. Und das ist, glaube ich, vor allen Dingen für Menschen relevant, die Content Creator sind, weil die dadurch die Möglichkeit bekommen, ihr Profil selbst nochmal ein bisschen zu erweitern, mehr externe Links hinzuzufügen. Aber auch so etwas wie Vanity-Links zu bekommen, also eine eigene, individualisierte, kurze URL, die sie dann nutzen können, um auf ihr AOE2GG-Profil zu verweisen, was ja im Endeffekt, so verstehe ich die Vision der Betreiber dieser Website, und das soll wohl darauf hinlaufen, dass das wie so ein Hub wird, bei dem sich die unterschiedlichsten Leute mit den unterschiedlichsten Hintergründe, ob das jetzt Content Creator oder einfach nur SpielerInnen sind, sich halt die verschiedenen Sachen zusammenbasteln können, die sie für ihre Age of Empires 2 Erfahrung nutzen können. Und so ein Vanity-Link ist dann natürlich was ganz Besonderes, weil man da einfach nur sagen kann, hey, alles, was ihr über mich und mein Gameplay und mich als Age of Empires Spieler wissen wollt, findet ihr hier auf dieser Seite, klickt diese URL an und da steht dann so der eigene Name drin.
Ja, von Funktionen, die es früher mal hätte geben sollen, also als die Seite das erste Mal gelauncht ist und wir den Noah im Interview hatten, da hat er uns ja auch erzählt, dass er irgendwie noch so eine Integration für Turniere, die man dann direkt darüber planen kann und sowas, geben soll. Davon habe ich jetzt nichts mehr gehört, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das dann irgendwann im Laufe der Zeit nochmal angegangen wird.
Ja, genau, das ist ja so ein kleines Wunschprojekt von ihm, und das, ich bin mir ziemlich sicher, dass das geben wird. In seinem Stream hat er nämlich angeteasert, ja, man sieht da oben in der Leiste, wo man Sachen auswählt, da ist noch einiges an Platz, und das ist, sind halt diese Funktionen, die dann im Laufe der nächsten Wochen und Monate wohl hinzukommen wird. Und ich wette, dazu gehören dann eben auch die Overlays für Streamer und ähnliche Dinge, die der Noah damals vor einem Jahr im Interview mit uns angekündigt hatte. Das ist ein gutes Stichwort, also auch auf diese Folge sei nochmal verwiesen. Ihr müsst in unserem Podcast-Feed eine Weile zurückgehen, ne? Ein Jahr. Und dann findet ihr das Interview oder auf unserer Homepage einfach in der Interview-Sektion mit Noah. Und da könnt ihr auch nochmal einen Einblick darin bekommen, was eigentlich die Vision der Betreiber zu AOE2.gg ist.
Genau. So, und jetzt können wir dann doch mal in Richtung Spotlight gehen. Und wir reden über die Strategie, mit der du dir dann die ganzen Badges holen wirst für die hohen Elos, oder?
Nein, nein, never ever.
Spotlight. Ja, also, mit welcher Strategie wird Christian das also erreichen? Wir haben uns vorgenommen, heute mal über diese sehr besondere Sizilianer-Strategie zu reden, die sich so in den letzten Wochen und eigentlich sogar schon Monaten hervorgetan hat. Alles begann, glaube ich, mit irgendeinem Video von T90, The Legend of You Pudding. Und der hat es tatsächlich zum ersten Mal gespielt. Und danach kamen immer mehr Leute auf die Idee, dass das gar nicht mal so blöd ist, was dieser Mensch da getan hat. Und haben das immer weiter perfektioniert. Soweit, dass es jetzt Reddit und AUE-Zone-Posts gibt, wo sich die Leute darüber beschweren, dass sie so regelmäßig wie früher gegen das Night All-In jetzt dagegen auf der Rangliste spielen. Und was ist es, das Ganze? Es handelt sich um ein Fast Castle. Und das klingt schon mal komisch genug, denn das ist ja was, was wir gerade auf Arabia schon lange nicht mehr erlebt haben. Und trotzdem ist es sehr gefürchtet. Und zwar spielt man so ungefähr ein Fast Castle mit Pop- oder Villager-Anzahl 22 plus 2 dann nochmal in der Feudalzeit. Und das war's. Mehr Villager gibt es nicht. Was man sich hier zunutze macht, ist einerseits der Markt, um hochklicken zu können mit so wenig Villagern. Und andererseits die Unique Unit und den Turmersatz von den Sizilianern. Die haben ja ihren Donjon, also diesen Baracken- und Turmersatz. Es ersetzt wirklich nur den Turm, aber es erfüllt auch ein paar Funktionen der Baracke. Aus diesem Gebäude, aus diesem Turm kann man die Unique Unit bauen, die Sergeants. Die sind erstmal eine Feudalzeiteinheit, aber sobald man dann von der Feudalzeit in die Ritterzeit voranschreitet, bekommen diese Sergeants einen unfassbar starken Bonus auf all ihre Stats. So wie wir das von anderen Einheiten, die man früh bauen kann, ja auch kennen. Also von den Eagle Scouts, die verändern ja ihre Stats auch ohne, dass man sie upgradet. Und die normalen Scouts von Dark Age auf die Feudalzeit auch. Und so ist es mit den Sergeants von der Feudalzeit auf die Ritterzeit. Was man nun also tut, ist zu Fast Castlen, sich Gold und optimalerweise zusammen da mit einem Woodline mit so einem Donjon zu sichern. Und sobald man im Castle Age ist, wird nur noch der Markt benutzt, um so viele von den Sergeants wie möglich rauszubringen. Und die töten eigentlich alles an Feudalzeit-Einheiten. Das Starke an der Strategie ist, dass man daheim kaum angegriffen werden kann, wenn der Donjon erstmal steht. Das Fast Castle ist kaum aufzuhalten, weil das ein so unfassbar schnelles ist. Und die Sergeants kriegen erstmal alles klein, worauf sie treffen. Es ist wirklich eine ziemlich schwer aufzuhaltende Strategie, wenn man sie nicht kommen sieht und wenn man nicht sehr schnell den Plan hat, was man dagegen tun kann. Und auch ich habe die tatsächlich das erste Mal, als sie gerade ganz frisch war, im Ranked erlebt. Also die findet wirklich überall statt. Ich glaube, das war so auf ungefähr, ja, knapp über 1700 Elo. Spielt auf einmal jemand gegen mich Sizilianer und ich frage mich, warum hat er jetzt Sizilianer gepickt? Was gibt es für komische Menschen? Was tust du dir da an? Und ich hatte Maya, habe ihn erstmal gedrushed und damit auch ein bisschen Schaden gemacht, dann Archer hinterhergeschickt und bis meine Archer bei ihm ankam, war er auf einmal im Castle Age und ich fragte mich, was willst du jetzt damit? Und als die ersten Sergeants auf meine Archer-Gruppe zugerannt sind und ich ihnen gar keinen Schaden gemacht habe, habe ich verstanden, was er damit wollte.
Ja, genau. Vielleicht noch zur Ergänzung. Sobald man eigentlich hochgeklickt hat in die Ritterzeit, wird man die Eco komplett auf, also wirklich radikal auf Gold und ein bisschen Holz umlagern. Im besten Fall hat man sein erstes Donjon am eigenen Gold gebaut und deckt damit sowohl das Gold als auch eine Woodline ab. Der Grund, warum man mit seinen 20 Villagern dann Gold sammelt und vielleicht 5 davon irgendwann auf Holz schickt, ist, dass Donjons halt eben Stein und Holz kosten. Und aus dem ganzen Gold, das man da sammelt, kauft man sich halt alle Ressourcen, die man braucht. Man kauft sich also Nahrung und man kauft sich Stein, falls man Donjons braucht, in einem Forward-Push. Aber man kauft sich die Nahrung, um die Sergeants halt bauen zu können. Und der Witz ist, man braucht nicht mal so viele Sergeants. Also man ist dann irgendwie so zwischen Minute 13, 14 oder 15 spätestens, eigentlich schon ab Minute 13 ungefähr in der Ritterzeit und kann halt einfach alles, was in der Feudalzeit vom Gegner gebaut werden kann, von Sergeants besiegt werden. Man holt sich dann noch das Rüstungsupgrade, also das Verteidigungsupgrade für die Sergeants, damit sie noch mehr aushalten. Und die töten dann alles und können bequem unter Feudal Age Town Centern stehen. Ja, eigentlich auch unter Castle Age Town Centern, wenn man so möchte. Und werden quasi durch nichts gekontert, was in der Feudalzeit gebaut werden kann. Und diese All-In-Strategie ist das, was diesen sizilianischen Push so furchtbar komplex für den Gegner zu verteidigen macht. Weil normalerweise sagt man bei All-Ins, so wie bei Huang zum Beispiel, naja, der greift zwar All-Inig an, aber der hat ja null Eco. Und wenn ich ihm dieses bisschen Eco, das der hat, der baut ja keine Villager mehr, zerstöre, dann muss ich nur noch diesen Push überleben, werde eine bessere Eco haben und dahinter ist alles gut. Aber du kannst die Eco dieses Sizilianers nicht zerstören, weil alles geschützt ist von dem Donjon. Alle Eco. Und das unterscheidet auch diesen All-In-Push dann von einem Huang Rush oder auch von einem Tati Rush, der ja ähnlich All-Inig ist, nur dass da auch die Villager eben vulnerabel sind. Das sieht aus, als könnte man nichts dagegen tun.
Ja, es ist so ein bisschen die Weiterentwicklung von dem, was Hera schon mal vorgeschlagen hatte in einem Sizilianer-Video, dass man doch ganz früh den Donjon baut, um damit seine Wirtschaft abzusichern. Nur, woran er noch nicht gedacht hat damals, ist, im Sergeants zu bauen und Castle Edge zu gehen, sondern für ihn war das einfach der Barackenersatz in der Feudalzeit mit dann ein bisschen defensiveren Strategie darauf hin.
Ja, und diese Sergeants, da gehen dann 3 oder 4 mit denen nach vorne und die bauen dann eben auch einfach völlig nonchalant in der Wirtschaft des Gegners neue Donjons, um erstens Ressourcen zu denyen und zweitens diese Sergeants auch noch zu schützen und etwaiges Militär, das der Gegner gemacht hat, dann auch aus der Entfernung besiegen zu können, weil zumindest die Sergeants eine relativ langsame Einheit sind und es damit schwierig haben, auch manche Einheiten zu verfolgen. Und die wollen auch ehrlicherweise gar nicht das Militär vom Gegner verfolgen, die wollen einfach nur die Eco des Gegners zerstören. Da tut dann jeder Donjon, der dort in die Eco des Gegners gebaut wird, unfassbare Wunder und zwingt den Gegner eigentlich dazu, weg von den Ressourcen zu gehen, idle zu sein und dann eben noch eine noch schlechtere Wirtschaft zu haben als derjenige, der eigentlich nur noch Gold und ein bisschen Holz sammelt.
Ja, ich habe das schon in diversen Variationen gesehen. Ich habe das schon gesehen mit Donjons nach vorne. Ich habe aber auch schon einzelne Villager gesehen, die dann einen Siege Workshop vorne bauen. Denn auch das ist ja im Grunde nicht aufzuhalten, wenn ein paar Sergeants rumrennen. Weil wirklich, die machen alles kaputt, was man in der Feudalzeit bauen kann. So stark werden die auf einmal und ohne nennenswerte Upgrades. Als ich das zum ersten Mal und bisher zum Glück auch einzigen Mal auf der Rangliste erlebt habe, der hatte gegen mich auch erst einen Siege Workshop gebaut und danach noch Donjons irgendwann. Und das war echt ganz schön übel. Also ich habe mich dadurch sehr viele Quickwalls gerettet, alles so hin zum TC, bin dann auch möglichst schnell Castle Edge gegangen und dann habe ich die Einheit gebaut, die ja zum Glück einfach alles kontert.
Mhm.
Mönche. Und wenn man dann so 2, 3 Mönche rauskriegt, der hatte mich übrigens auch mit seinem Forward Donjon komplett von Gold runter, aber weil er alles andere ja mit seinem Gold gekauft hat, war der Goldpreis so gut, dass ich einfach dann meine Nahrung verkauft habe, um wieder Gold zu bekommen. Dann habe ich aus 2 Klöstern Mönche gebaut. Und wenn du dann anfängst, so einzelne Sergeants zu konvertieren, dann können die natürlich auch Mangen und sowas einfach kaputt machen, bevor sie von den anderen Sergeants wiederum getötet werden. Und das hat mich dann tatsächlich gerettet. Damit habe ich mir so viel Zeit erkauft, dass ich mein Crossbow-Upgrade bekommen konnte mit der wenigen Eco, die ich hatte. Botkin. Und auf einmal tun die dann auch was gegen die Sergeants. Und bis er dann irgendwie darauf halbwegs reagieren konnte, hatte ich eine Burg daheim und dann hat er aufgegeben. Aber das war wirklich sehr lange, sehr spannend, dieses Spiel. Und ich habe mich schon in der Gegend verlieren sehen. Und es haben wirklich einfach nur die Mönche gerettet.
Ja, das Problem daran ist, dass die Mönche, so wie ich jetzt diese Strategie gesehen habe, eigentlich viel zu spät kommen, weil die voraussetzen, dass du selbst in die Ritterzeit gekommen bist. Und wenn du nicht gerade weißt, was dort der Gegner macht, dann wirst du eigentlich niemals schneller sein als der Sizilianer. Und niemals schneller vor allen Dingen im Castle Age sein und genug Zeit haben, um deine Mönche zu bauen. Denn der wird natürlich alles dafür tun, bereits dann auf dem Weg in die Ritterzeit, ne, mit den Sergeants, die er ja schon bauen kann, dich davon abzuhalten, die Ressourcen zu sammeln. Und so wie es scheint, gibt es zwar Strategien dagegen, aber die erfordern, dass du quasi von vorne herein damit rechnest, dass der Gegner das tun wird. Und mit diesem Wissen dann entweder selber Fast Castles auf Stein gehst und eine defensive Burg baust und damit halbwegs einen Teil deiner Eco zumindest absichern kannst oder irgendwelche richtig krass aggressiven Dinge noch früher im Dark Age oder Anfang der Feudalzeit machst.
Das habe ich bisher nicht so empfunden, also dass man nur das dagegen machen kann. Also meine Ansicht ist eher, wenn man weiß, was für eine Strategie kommt, dann ist sie sehr leicht zu kontern. Weil wenn man einfach nur selbst Fast Castle geht dagegen, kann man im Castle Edge eigentlich bauen, was man möchte. Weil gegen Castle Age-Einheiten wiederum sind Sergeants eine ganz schön schlechte Einheit. Ein paar Knights räumen das sofort auf. Im Normalfall auch jede halbwegs anständige Unique-Unit, Mönche erst recht. Wenn man irgendwie fast castelt, hat dann ein paar Villager mehr als der Gegner und baut Einheiten, hat man eigentlich das Spiel schon gewonnen. Aber ich glaube, auch wenn man normal eingestiegen ist, in Anführungszeichen, in das Spiel und sieht dann, dass das kommt, hat man häufig noch genug Zeit, sich so viel von seiner Wirtschaft einzuwallen, dass man noch irgendwie mit dem Markt ins Castle Age kommen kann. Denn man muss sich auch bewusst machen, die Wirtschaft von dem Sizilianer ist so abgrundtief schlecht, dass der ja nicht mal durchgängig Sergeants bauen kann. Also, der kriegt ja auch, nachdem die ersten 5 mal raus sind, nur noch ab und an einen raus. Das heißt, der braucht auch erstmal eine Weile, um durch eigene Gebäude zu kommen, weil der gar nicht die Masse dafür hat. Und er kann erst recht auch nicht noch einen Dungeon nach vorne bauen direkt oder einen Siege Workshop, sondern das dauert alles eine Weile, bis sowas kommen kann. Wenn man schnell genug reagiert, dann kann man da noch ins Castle Age kommen. Allerdings, sobald die Sergeants mal irgendwo reingekommen sind oder wenn man sich dazu verleiten lässt, das Ganze in der Feudalzeit zu bekämpfen, dann sieht es sehr schnell sehr schlecht aus.
Ja, das ist ja das, was ich meinte. Also du musst eigentlich richtig früh erkennen, worum es da gehen wird. Weil problematisch wird's ja vor allen Dingen dann, wenn sich deine Castle-Zeit dadurch verspätet, und mit verspätet meine ich sowas wie Minute 16 oder sowas wird. Ja, was ja 3 Minuten Vorsprung für den Sizilianer dann sind.
Ja.
Weil du nämlich in feudal Militär investiert hast, und das ist ein Investment, was dir dann im Kampf gegen die Sergeants genau gar nichts bringen wird. Insbesondere, wenn er sich dann auch noch ein Forward Dungeon dann leisten kann. Aber ehrlicherweise braucht er das nicht. Ich habe jetzt in verschiedenen Videos gesehen, also mir war das gar nicht klar, wie krass Sergeants eigentlich alles in der Feudalzeit einfach nur völlig zerschmettern.
Ich glaube, das war bis vor ein paar Wochen niemandem klar.
Das ist irre, das ist richtig irre. Ich habe dann auch in dem einen Video von T90 gesehen, da hat er dann irgendwie mit 3 Sergeants in der Eco vom Gegner, während er mit Scouts und Archern beschossen wird, einen Dungeon gebaut, während Villager versucht haben, das Dungeon niederzureißen und die Militäreinheiten auf die Sergeants geschossen haben. Und er hat dann einfach 2 Sergeants abgezogen, mit denen das Militär zurückgeschlagen, ohne dass irgendeiner davon stirbt, und mit dem einen Sergeant dann weiter dieses Dungeon hochgezogen. Und es hat geklappt.
Ja.
Also das ist ja, ach du meine Güte, das ist so hart, wenn da jemand wirklich das ein paar Mal geübt hat und weiß oder sich das sozusagen konsequent vorgenommen hat, dann sehe ich kaum Wege, wie ein Durchschnittsspieler, der nicht direkt damit rechnet und super adaptiv ist, irgendeine Chance dagegen hat.
Ja, das Ding dabei ist, dass der Sergeant eigentlich eine total komische Einheit ist. Weil der gegen nichts so richtig stark ist eigentlich, aber auch gegen nichts so richtig schwach. Erst in der Imperialzeit mit dem Elite-Upgrade und so werden die Sergeants so ein bisschen zu einer Anti-Archer-Einheit, aber in der Ritterzeit haben die keine besonderen Schwächen, aber auch keine besonderen Stärken. Und das heißt im Endeffekt, wenn man die baut, hat man einfach erstmal eine ganz Standard Castle Age Einheit gegen Standard Feudalzeit Einheiten. Das Problem ist nur an dieser Ritterzeit Einheit, dass sie im Gegensatz zu jetzt beispielsweise einem Ritter, der ja auch erst ab der Ritterzeit verfügbar ist, keinen Konter hat, keinen klaren. Wenn mein Gegner vor mir Ritterzeit ist und baut einfach Knights, dann kann ich immer noch Speere dagegen spielen und okay traden, solange das am Anfang der Ritterzeit eben nur wenige Knights von ihm sind.
Mhm.
Für den Sergeant gibt es so eine Einheit nicht.
Ja, genau. Das ist richtig. Die Schwierigkeit ist aber auch mit den Knights. Wenn du Knights gegen Sergeants spielen wolltest, hast du auch das Problem, dass wenn der Sizilianer eine Ressource viel hat, dann ist es Gold. Und der kann ziemlich einfach Mönche dazu enden. Ne? Er muss nur das Holz zusammenkriegen für das Kloster. Und ab dem Moment kann er auch Mönche bauen, wenn er das für notwendig hält. Und außerdem gehe ich davon aus, dass wenn jemand Knights gegen diese Strategie spielt, dass er nicht gerade viele Upgrades auf seinen Knights haben wird, weil der wird ja wahrscheinlich eher in die Masse gehen wollen, wenn es irgendwie möglich ist. Und er kann aus denselben Dungeons ja auch noch Spearmen bauen, wenn er möchte.
Ja, es ist sehr schwer zu kontern. Wir haben es jetzt vorhin schon klargestellt, man geht, wenn man das kommen sieht, am besten Fast Castle direkt. Und ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis Leute anfangen, Sizilianer zu picken und dann nicht diese Strategie zu spielen, sondern ihren Gegner einfach in den Fast Castle reinbaiten. Und wenn der dann da gemütlich sein FC spielt, kommen auf einmal die Scouts angerannt oder sowas. Das sehe ich auch schon kommen. Aber ich glaube, aktuell, wenn man in Sizilianer-Picker auf der Rangliste reinläuft, dann stehen die Chancen recht hoch, dass man weiß, womit man es zu tun bekommt.
Ja, und jetzt, wie ich das gesehen habe, ich weiß nicht, also das hat so in mir jetzt so richtig eine Unlust ausgelöst, auf die Rangliste zu gehen, weil ich wirklich keine Lust habe, mich mit dieser Strategie auseinanderzusetzen. Das klingt mir wie eine der wenigen Strategien im Spiel, die mich jedes Mal in etwas ganz Bestimmtes zwingen, auf eine bestimmte Art und Weise zu spielen, so wie du es jetzt gerade formuliert hast. Und das ist etwas, von dem ich wirklich felsenfeste Überzeugung bin, dass das keinen Platz im Spiel haben sollte. Und in der Konsequenz würde das bedeuten, dass die Sizilianer Stand jetzt ein Rework brauchen, wie auch immer der geartet ist. Aber das kann so nicht weitergehen, glaube ich.
Es braucht, glaube ich, kein Rework für die Sizilianer als Ganzes, sondern für die Sergeants wird schon reichen. Ich glaube, wenn dieses Problem, was ich eben beschrieben habe, gefixt würde, dass Sergeants einfach keine klare Kontereinheit haben, dann wäre das schon behoben. Also, wenn irgendeine Feudalzeiteinheit irgendeine Form von Bonusschaden gegen Sergeants machen würde oder zumindest sehr wenig von ihnen nehmen, dann könnte das ja auch schon gefixt werden. Und wenn man einfach nur Man-at-Arms nimmt, was ich eigentlich relativ logisch finde sogar, weil ja die Sergeants im Late-Game tendenziell eine Anti-Archer-Einheit sind, dann können die von so einer ja doch sehr nischigen Einheit wie den Man-at-Arms meinetwegen ein bisschen Bonusschaden bekommen, so dass man eben, wenn man die größere Wirtschaft, die man ja als Feudalzeitspieler hat, ausspielt, um einfach so das Doppelte vielleicht an Man-at-Arms von den Sergeants vom Gegner aufs Feld zu bringen, dass man das dann kontern kann. Ich glaube, das würde schon genügen, um diese Strategie platt zu machen.
Boah, das weiß ich nicht. Zumal das den Gegner ja immer noch in Man-at-Arms zwingt, was für die wenigsten Sivs so eine richtig gute langfristige Lösung ist.
Aber es muss ja keine sein. Es reicht ja schon, wenn diese Lösung so gut ist, dass sie dir den Angriff zurückschlägt. Und dann hat der Sizilianer die Wahl, ob er jetzt weiter in Ico investiert. Und er wird dann ja erstmal hinten dran sein. Und in der Zeit, wie er das macht, kann ich auch auf meine Wunscheinheit gehen. Insofern fände ich das eigentlich eine gute Lösung.
Ja, siehst du mal, das finde ich auch echt interessant. Ich hatte in eine andere Richtung gedacht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, man muss am Pierce Armor der Sizilianer etwas tun, damit gleich zwei Dinge eine etwas abschreckendere Wirkung gegen die haben. Weil das, was mir am meisten negativ dabei aufstößt, ist die Tatsache, dass sie da halt einfach in deine Ico rennen und es denen gerade völlig egal ist. Ob da jetzt ein TC oder Archer die beschießt. Und wenn die ein bisschen weniger Pierce-Armor haben, dann müssen die halt so ein TC erstmal ein bisschen mehr respektieren, auch wenn es noch in der Feudalzeit ist. Oder dass Archer dann halt ein halbwegs okayer Konter gegen die gewesen wären. Plus, vielleicht sind dann auch ein eigener Tower-Defense eine valide Strategie dagegen.
Das finde ich keine gute Idee, weil Sergeants dann einfach keine Identität mehr haben. Dann sind die einfach keine Unique Unit mehr, sondern einfach ein zweiter Man-at-Arms im Endeffekt, der vielleicht einen Schritt schneller läuft. Und das kann's nicht sein. Deswegen, ich fänd's besser, wenn die einfach gekontert würden von irgendwas. Und es dürfen halt keine Archer sein. Also irgendwas muss sie kontern, was nicht schießt. Weil wenn was Schießendes sie kontert, dann werden sie nie wieder gebaut.
Ja, genau, das war ja mein Grund, weshalb ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, die brauchen ein Rework, weil diese Einheit so nicht mehr funktioniert. Jetzt, wo die so übertrieben gespielt wird. Diese Idee von das Man-at-Arms, die kontern, also ich muss sie nochmal ordentlich durchdenken, aber die würde natürlich mein Problem, dass die komplett gereworked werden müssten, etwas aufweichen. Und vielleicht ist das wirklich die elegantere Lösung.
Wäre halt mit weniger ja, Umbau insgesamt verbunden und würde auch so ein bisschen natürlicher in alles reinspielen, finde ich. Weil es, wie gesagt, es macht diese Strategie nicht direkt unmöglich, sie zu spielen, aber sie gibt ja einen klaren Konter, auf den jede andere Zivilisation Zugriff hat. Und das setzt eben voraus, dass man den Wechsel dahin schafft, bevor es jetzt zu viele Sergeants werden. Aber dadurch, dass, wie ich das vorhin schon beschrieben habe, die Sergeants ja gar nicht mal so schnell gebaut werden können, dadurch, dass einfach keine Eco dahinter ist, müsste dieses Zeitfenster da sein, sodass es wirklich eine Frage von ein bisschen scouten und rechtzeitig reagieren, aber nicht mehr so blitzschnell in einem kompletten Umbau auf Fast Castle, wie es jetzt der Fall ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass das funktioniert.
Ja, na gut, aber jetzt ist es so, Jetzt lass uns doch noch mal ein bisschen mehr im Detail darüber sprechen, wie wir gegen diese Strategie ankommen können. Und zwar zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Spiel. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass ich dir einen Vorschlag präsentiere und du sagst dann, warum das eine gute oder eine schlechte Idee ist, okay?
Okay.
Alles klar. So, also diese Vorschläge habe ich mir auch nicht wirklich selber ausgedacht, sondern das sind Vorschläge, die ich jetzt auf Reddit-Posts oder in T90s Video oder anderen Quellen gefunden habe. Eine Idee war zu sagen, ich versuche einfach zu verhindern, dass der Sizilianer überhaupt auf Gold kommt, zum Beispiel mit einem Man-at-Arms-Opening oder mit Man-at-Arms plus Tower Rush.
Schwierig. Das ist so ein bisschen das ähnliche Problem, was man mit Spaniern teilweise hat, wo die Leute dann irgendwie Tower Defense Kongs spielen in schon in der Feudalzeit auf Arabia und man eigentlich denkt, das sollte doch niemals funktionieren. Ich muss den nur mit dem Drush von den Ressourcen runterkriegen. Das Problem daran ist nur, dass dieses Bild, also was der Sizilianer da tut, so schnell funktioniert, dass der Donjon eigentlich im Zweifel steht, bevor mein Angriff richtig kommt und ein paar Man-at-Arms von mir oder vielmehr ein Drush, der ja rechtzeitig da wäre, kann halt zu leicht einfach noch so lange ausgewollt werden, bis dann die ersten Sergeants kommen. Und man muss wirklich, glaube ich, wenn man das früh bekämpfen will, ankommen, bevor irgendwie ein Gegner Chance hat, auch nur auf eine andere Ressource auszuweichen oder womöglich, bevor er die Ressourcen fürs Castle Edge zusammenkriegt. Also es müsste wirklich so ein ganz, ganz früher Pre-Mill Drush sein. Mongolen Scouts wären wahrscheinlich sogar auch schon fast zu spät, aber könnten immerhin noch so ein bisschen Chaos da reinbringen. Aber ich glaube, es ist kaum möglich, das von vorne aufzuhalten.
Ich habe auch das Gefühl, die von Gold abhalten zu wollen, ist schon deshalb vergebene Mühe, weil wenn ich zum Beispiel mit Man-at-Arms Tower dahin gehe und ihm versuche, von seinem Main Gold abzuhalten, dann geht er halt zu einem anderen Gold. Und bis ich dann dorthin bin, da hat er aber garantiert sein Donjon aufbauen können und dagegen kommen meine Türme dann eben doch nicht so gut an.
Ja.
Das war so mein Hauptbedenken mit dieser Strategie. Okay, dann streiche ich das mal von meiner Liste. Wie wär's dann damit, dass ich sage, hey, der ich sehe ja und ich weiß ja jetzt, weil ich habe mich gut informiert über diese Strategie, der hat seine 15 Villager auf Gold und 5 auf Holz und das kann ich ihm auch schlecht streitig machen. Aber damit er überhaupt noch was anrichten kann, muss er sich ja seinen Kram kaufen. Und der einzige Weg, wie er das hinkriegt, ist sein Markt. Also setze ich alles daran, ihm seinen Markt zu zerstören.
Ich glaube tatsächlich, und das, da habe ich schon mal drüber nachgedacht, wenn man diese Strategie so richtig effektiv spielen will, dann baut man diese ganz grundsätzlich wichtigen Gebäude einfach unter den Donjon oder, weil man eh nicht farmt, direkt unter das DC. Und dann kriegst du das auch nicht mehr zerstört. Du hast ja so wenige Gebäude, die du überhaupt nur brauchst. Die kannst du da drunter setzen. TC bringt dabei gar nicht so viel, weil die Villager sind halt keine Villager drunter, die es verteidigen können.
Ich wollte gerade sagen.
Aber ich glaube tatsächlich, ich würde, wenn ich das spiele, meinen Markt einfach als Teil von irgendeiner Wall um eine Woodline direkt unter das Donjon platzieren.
Mhm.
Wie alle anderen Gebäude auch.
Ja, also klar, ich meine, du weißt, du spielst All-Innig und du wirst da so gut wie nie Nahrung sammeln oder erst sehr spät und dann läuft's ja schon nicht mehr gut für dich. Insofern ist das eine angemessene Reaktion, aber gegeben dem Fall, dass der Spieler nicht so weit vorausgedacht hat und der Markt angreifbar ist, ergibt es denn Sinn oder, ich meine, der sammelt doch Holz, dann wird er halt das Holz, das er sammelt, dann für einen zweiten Markt einsetzen, der dann wirklich unterm Donjon gebaut ist, oder?
Ja, entweder das oder, was ich realistischer finde, man kriegt den Markt einfach nicht kaputt. Also mit was willst du den denn so schnell abreißen? Muss ich immer klar machen, wie schnell diese Strategie einfach ist. Irgendwie 22 plus 2 Fast Castle, ich habe sogar auch schon schneller gesehen. Bis du damit ordentlich Armee ankommst und es wäre, also Scouts oder Man-at-Arms, wenn man nicht gerade Sarazenen ist, wären ja die einzigen Einheiten, die überhaupt eine Chance hätten, den Markt abzureißen. Ich glaube, du kriegst das vom Timing gar nicht hin, bis die ersten Sergeants rauskommen.
Oh Gott, na gut. Dann nächste Idee. Was ist denn, wenn ich es nicht ins Castle Age schaffe, auch so sehr ich mir aber Mühe gebe, aber die Sergeants sind halt schon da und ich gehe voll Man-at-Arms inklusive Feudalzeit-Upgrades. Man-at-Arms sollten doch gut gegen Sergeants sein, oder?
Ich glaube, sie sind das Effektivste, was die Feudalzeit zu bieten hat, aber ist halt immer noch nicht gut. Dieser Buff, den die Sergeants von Feudalzeit auf Ritterzeit bekommen, ist so groß einfach, dass auch Man-at-Arms da nicht so toll traden. Und man muss sich dabei klar machen, dass man auch für die Man-at-Arms halt erstmal einiges an Upgrades braucht. Man-at-Arms Upgrade, Defense Upgrade, Attack Upgrade. Dabei geht so viel Nahrung drauf und Nahrung wird sehr schnell sehr knapp, wenn man gegen diese Strategie spielt. Denn du hast ja vorhin auch schon gesagt, die Sergeants rennen einem auch gerne mal auf Feldern direkt unterm TC drum rum und das interessiert sie jetzt nicht so sehr, wenn sie beschossen werden dabei. Deswegen finde ich das aktuell auch nicht gut. Man-at-Arms traden nicht gut genug gegen Sergeants, damit man sich das wirklich erlauben könnte.
Schade. Dann habe ich noch eine abwegige Idee, bevor ich dann zu den erfolgsversprechenderen Ideen, wie ich zumindest dem Internet entnommen habe, zu sprechen komme. Und das ist, oh Mist, ich sehe, der will diese komische Strategie spielen. Ich gehe auf Stein und stonewalle meine Base, bevor der mit seinen Sergeants bei mir sein kann.
Genau das hätte ich sogar auch vorgeschlagen, als eine ziemlich effektive Strategie, wenn man sieht, was kommt, aber man kriegt nicht mehr auf Fast Castle umgestellt oder nicht rechtzeitig. Stonewalls. Stonewalls haben mich schon gegen so viele All-Ins aller möglicher Art gerettet. Und dies ist einfach nur ein weiteres davon, wo es hilft. Also auch gegen dieses komische Khmer-Fast Castle funktionieren Stonewalls ziemlich gut, weil er keine Eco dahinter ist. Und gegen irgendwelche Sarazenen-Dinge auch. Und genauso sieht es eben mit dem hier auch aus. Stonewalls verschaffen einem gegen diese wenigen Sergeants echt so viel Zeit, dass man dahinter dann ganz gemütlich sogar in die Ritterzeit kommen kann. Man startet ja mit 200 Steinen. Arabia ist momentan von den Varianten, die es generiert, her relativ geschlossen. Und da kriegt man ziemlich viel mit zu. Im Zweifel kauft man sich halt nochmal Stein.
Genau. Wichtig dabei ist, den Scout nicht zu verlieren. Ich habe gesehen, dass es zumindest bei diesem Pudding-Typen, der diese Strategie erfunden hat, und bei Nachahmern, die damit sehr erfolgreich waren, wohl gang und gäbe ist, dass man auch einfach Loom teilweise nicht erforscht, weil man so schnell wie möglich in die nächste Zeit kommen möchte. Und dann ist man ja auch ganz gerne mal geneigt, so einen ungeloomten Villager mit einem Scout anzugreifen. Vielleicht lohnt es sich, die kompletten HP auf dem Scout dafür zu behalten, dass man einen Full-HP-Scout hat, mit dem man herausfinden kann, wo diese Sergeants sind. Wenn man sich auf eigene Stonewalls nämlich verlassen möchte, dann muss man entsprechend so wallen, dass man weiß, wo die Sergeants auftauchen und auf diese Villager besonders aufpasst.
Ja, und immer dran denken, nicht zum TC wallen, das reicht nicht.
Das reicht überhaupt nicht, niemals, nein. Die Strategie, die bislang am erfolgsversprechendsten aussah, lautet Fast Castle into defensive Burg. Würdest du auch sagen, dass das am sinnvollsten ist, oder fallen dir noch andere Ideen ein, mal abgesehen von München, weil wir darüber schon gesprochen haben, wie man jetzt nach so einem Fast Castle gegen diesen Push angeht?
Ich glaube tatsächlich, dass das Beste ist. Also entweder Mönche oder diese defensive Burg. Beides, egal eigentlich was es davon ist, führt zu einem sehr schnellen Ende von diesem Push. Und es kommt nicht so richtig drauf an, was es ist. Ich glaube, ich würde es tatsächlich sogar einfach von der Unique Unit abhängig machen, die ich dann aus diesem defensiven Castle raus spielen kann. Denn wahrscheinlich wird man, wenn man das so spielt, davor keine Einheiten bauen, sodass dann die Unique Unit das naheliegendste ist. Und das wäre so eine Strategie, die sehe ich da sehr gut funktionieren. Und wenn die Unique Unit eben nicht so toll ist, nimmt man halt Mönche. Und ich glaube, dann geht es sogar relativ schnell und man könnte mehr Sergeants haben als der Gegner.
So ist es dann auch der Fall, dass die eine fast schon mimige Zivilisation, die auch für ihre Fast Castles into Unique Unit berühmt-berüchtigt ist, die Spanier, sowas wie der Hardcounter gegen diese Strategie ist.
Also ja, Sergeants gegen Kongs, das ist halt wunderschön für die Kongs, für die Sergeants ein bisschen doof. Ist eigentlich, also Sizilianer gegen Spanier ist aktuell so ein Spiel, da haben alle von Anfang an verloren.
Besser kann man es nicht ausdrücken.
Gut, dann wünsche ich allen, dass ihr sehr selten darauf treffen werdet. Ich glaube, ganz drum rumkommen geht aktuell nicht, wenn man ab und an mal Ranked spielt. Aber ihr wisst ja jetzt, was ihr dagegen probieren könnt, was eher besser funktionieren könnte und was eher nicht. Und ich hoffe, dass ihr jetzt halbwegs damit zurechtkommt. Und ich bin vor allem sehr gespannt, wie die Devs das angehen werden. Denn irgendwas wird mit Sicherheit passieren. Und ich hoffe sehr, 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 dass es nicht irgendwie ein allgemeiner Sizilianer-Nerf ist oder irgendwie ein Sergeants können jetzt einfach gar nichts mehr. Das wäre nicht gut. Ich hoffe, wie gesagt, einfach, dass sie irgendeine Einheit bekommen, die sie halbwegs kontert und die man in der Feudalzeit bauen kann und dann ist alles gerettet. Aber gegen einen kompletten Sizilianer-Rework hätte ich ehrlich gesagt auch nichts, weil es ja momentan keine allzu beliebte und tolle Civ ist. Insofern, wenn uns diese komische Strategie jetzt dahin verholfen hat, sind wir auch alle glücklich, würde ich sagen.
Neues von uns. Wie immer, hier ein kurzes Update von unserem Podcast-Projekt. Ich kann verkünden, obwohl wir jetzt kumulativ 4 Wochen im Urlaub waren, ich 3, du 1, läuft's sehr gut in unserem Podcast und wir haben unseren Vorsatz, auch während unseres Urlaubs größtenteils Content zu liefern, auch sehr gut erfüllt. Mal ganz kurz, weil ich jetzt hier spontan nochmal schnell gucken muss, was wir eigentlich veröffentlicht haben, weil die Aufnahmen so lang her sind. Erzähl doch mal, wie war dein Urlaub?
Sehr schön war der Urlaub. Meiner war, wie du ja auch schon gesagt hast, nicht so lang wie deiner. Ich war im Norden von Frankreich, bisschen ein paar Städte anschauen und bisschen vor allem in stürmischem Wetter am Strand und an Klippen entlang spazieren und wandern. Das war sehr, sehr schön und
erholsam. Das hört sich sehr sicher an. Gott sei Dank bist du wieder zurückgekommen.
Ja, war krass, ja.
War's wirklich krass? Also bei Sturm an Klippen, die nass sind, hört sich nicht gut.
Es war sehr windig, aber es war jetzt nicht sonderlich nass und ich habe Sicherheitsabstand gewahrt natürlich. Musste man tatsächlich, weil die sind da ziemlich abgesteckt. Also du läufst da auf so einem ganz, ganz schmalen Pfad nur und links, also auf der einen Seite von dir hast du halt Zaun und dann kommen noch 3-4 Meter und dann geht's bergab. Und auf der anderen Seite ist Zaun und dann kommt eine Kuhweide. Dementsprechend kann da gar nichts passieren. Und dann sind wir halt in die eine Richtung am Strand entlang gelaufen unten und haben die Klippen hinauf geschaut in die eine Richtung und auf die andere Richtung übers Meer drüber mit Großbritannien tatsächlich am Horizont sichtbar. Und auf dem Rückweg sind wir dann eben oben entlang auf den Felsen.
Sehr schön, ja. Vielleicht ist es das, was unsere Villager auch brauchen, einfach abgesteckte Wege, damit das Pathfinding besser funktioniert. Da kann nichts mehr schiefgehen.
Oh ja, das ist die Aufgabe, die ich in Age of Empires neben dem ganzen Micro noch brauche. Ich will auch noch Wege bauen zwischen meinen Gebäuden.
So wie bei Siedler.
Ja, genau.
Weißt du? Mit den schönen Fahnen auch noch. Damit, und dann verändern sich die Wege, die besonders häufig gegangen werden und werden effizienter.
Dir ist aber klar, was passiert, wenn sich 2 Villager auf so einem Weg entgegenkommen. Die siehst du nie wieder irgendwo anders.
Wahrscheinlich wird es so sein, ja.
Man braucht dann die brauchen auch noch so Fahrstreifen, Rechtsverkehr. Britische Villager laufen natürlich links.
Und japanische. Das hat mich ja in Japan auch wieder durcheinander gebracht, ihr Linksverkehr.
Aber bist du gefahren in Japan?
Nee, ich nicht. Okay. Aber ich meine, andere Leute fahren da ja. Und ich muss ja auch über die Straße. Ja, natürlich. Du bist halt so gewohnt, so rechts, links, rechts zu gucken und in Japan musst du halt links, rechts, links gucken erstmal, damit du sicher über die Straße kommst.
Guckt man nicht normal links, rechts, links?
Nee, du guckst doch immer da, wo das Auto am ehesten herkommt und dann guckst du in die andere Richtung, wo, ja, das Auto kommt doch, wenn du über eine Straße kommst. Ach so, stimmt, es kommt von links, rechts, links. Ja, dann halt andersrum.
Hat jemand im Kindergarten nicht aufgepasst?
Ich erinnere mich noch an meine Fahrradprüfung, die ich in der Grundschule machen musste. Und ich erinnere mich noch dran, dass ich das alles super gut konnte. Der einzige Punkt, den ich als Abzug bekommen hatte, ist, dass ich unsere Fahrradkolonne zu nah an den parkenden Autos vorbei hab führen lassen, weil da könnte ja jemand eine Tür aufmachen und dann zack, haut's mich vom Fahrrad. Naja, egal. So, jedenfalls, die viel größere Gefahr in Japan kommt bei den Autos übrigens auch daher, dass da einfach nur noch Elektroautos und Hybride gefahren werden und du hörst die Dinger nicht.
Ja.
Einfach Mucksmäuschen still. Das ist irre. Dann läufst durch Tokio über eine Hauptstraße und du hörst einfach Stille.
Trotzdem alles voll.
Nee, überhaupt nicht. An Autoverkehr ist ja nicht viel.
Ja, ich
vor allen Dingen.
Ich stell mir das so witzig vor. Also, wenn es voll wäre, wenn du einfach nichts hörst und überall
selber Autos. Ja, genau. Ach ja. Aber also, wir haben es beide zurückgeschafft in unsere sichere Umgebung, in unser Heimstudio hier. Und jetzt habe ich in der Zwischenzeit auch mal aufgerufen, was wir eigentlich alles vorbereitet hatten und veröffentlicht haben. Das waren in den freien Folgen 2 Zivilisationsfolgen, Nummer 20 und 21. Die 20 hatten wir uns, glaube ich, selbst einfach ausgesucht. Das waren die Litauer. Und die 21 hat unsere Community abgestimmt, das waren die Spanier. Und dazwischen haben wir eine Folge zu Hybrid Maps veröffentlicht. Und ich glaube, so langsam müssten wir wirklich über jede Art von Maps mal eine extra Folge gemacht haben. Ich bin sehr stolz auf unser Podcast-Portfolio und das, was wir bisher schon an Inhalten abgedeckt haben.
Ja, ich ärgere mich tatsächlich immer, wenn in irgendwelchen deutschen Streams Leute in den Chat kommen und sagen, hey, ich fange hier gerade mit Age of Empires an und da kennt ihr irgendwas, wo man viel auf einmal finden kann an Wissen und so. Und dann möchte ich aber halt auch nicht derjenige sein, der irgendwo im fremden Stream dann schreibt, hey, hier, schau mal meinen Podcast. Das ist immer sehr schade, weil es ist tatsächlich, ohne uns jetzt hier allzu sehr loben zu wollen, wenn man der deutschen Sprache mächtig ist, glaube ich, einer der Orte, wo man am meisten Wissen finden kann.
Ja, genau. Also Hinweis an unsere HörerInnen. Ihr könnt uns ja gerne weiterempfehlen, wenn ihr mal in irgendwelchen Chats oder Foren oder sonst wo in diese Diskussion eintaucht, dann einfach ein kurzer Wink hier in unsere Richtung, ne? Und dann finden uns die Leute und
genau.
Und es gab ja eine Woche, in der wir nichts veröffentlicht haben hier im freien Feed, aber unsere toll, jetzt hast du es gesagt, jetzt muss ich diesen Versprecher drin lassen.
Ja.
Eieiei. Also.
Gemein, ne?
Du hast es auch nur deswegen gemacht, ich bin mir da ganz sicher. So, unsere UnterstützerInnen haben noch eine extra Folge in dieser Woche bekommen und das hastest du vorhin schon im Segment angeteasert. Wir haben mal unsere Sith-Tierlists aufgelistet und uns da mit unseren liebsten und schlimmsten Zivilisationen auseinandergesetzt. Was auch irgendwie ein Heidenspaß war, das mal zu machen.
Das war eine sehr lustige Folge, fand ich. Es hat richtig Spaß gemacht.
Und dazwischen gab es ja auch noch zwei Map-Pool-Folgen von dir und müsste jetzt auch demnächst wieder eine neue erscheinen, wenn ich das richtig sehe, oder? Wahrscheinlich schon erschienen sein zu dem Zeitpunkt, wie dieser Podcast hier erschien.
Hoffentlich, ja. Meine nächste Woche wird zu Beginn wahrscheinlich etwas stressig werden, deswegen wird es wahrscheinlich nicht wie üblich am Montag rauskommen, aber dann mit dem Dienstag eben immer noch vor dem neuen Map-Pool. Ich hoffe, das sollte ich schaffen.
Ja, siehst du, zeitgleich also mit dem Magazin, denke ich, wird das ungefähr erscheinen. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Vielleicht wird das ja dann mein Anknüpfungspunkt sein, informiert in die nächste Ranglisten-Rotation, Map-Pool-Rotation hineinzukommen.
Oh, ob du das willst, ich habe gestern abgestimmt, das sieht nicht gut aus.
Ja, gut, umso besser. Ich habe gerade gar keinen Bock auf Age of Empires und dann habe ich eine noch bessere Ausrede, warum ich erstmal eine Weile nicht spiele.
Ah, gut.
Wir haben es ja jetzt schon gesagt, wir waren ja im Urlaub und das bringt ja so ein bisschen unseren Rhythmus durcheinander. Deswegen ist dieses Magazin ja auch nicht wie gewohnt am letzten Monatstag erschienen, sondern 1, 2, 3 Tage später. Und dieses Magazin erscheint ja dann wahrscheinlich Dienstag oder Mittwoch, irgendwie so. Und unsere reguläre Folge in der Woche wird nicht wie gewohnt mittwochs erscheinen, sondern die werden wir dann irgendwann im Laufe der Woche kommen lassen, wenn wir soweit sind mit dem Schnitt. Und wir versuchen dann zu unserem üblichen Veröffentlichungsrhythmus dann auch in der Woche danach zurückzukehren. Ich weiß nicht, ich kann nicht versprechen, ob das klappt, aber wahrscheinlich schon, weil auch unser Cutter gerade im Urlaub ist. Hat er sich ja auch verdient. Und sobald wir alle dann wieder richtig da sind, wird auch der ganz normale Veröffentlichungsrhythmus irgendwie wieder zustande kommen. Aber was auf jeden Fall weiterhin laufen wird, ist, dass es einmal pro Woche die freie Folge im Feed geben wird.
Genau, die Anzahl bleibt gleich, nur die Daten verschieben sich ein bisschen. Für unsere UnterstützerInnen ist das ja eh egal, die kriegen es ja sowieso immer, wenn es fertig ist. Die haben ja sowieso keinen festen Veröffentlichungsrhythmus für alle anderen. Wird es dann jetzt halt auch mal 1, 2 Wochen etwas chaotisch, aber ich denke, da kommen wir alle durch.
Gut, und dann bringen wir noch mehr Ordnung in das Chaos, und zwar mit dem Turnierausblick. Und das ist die elegante Überleitung in das nächste Segment.
Jawohl. Ja, damit kann ich mich ja schon verabschieden hier. Dann hört ihr jetzt nur noch Christians Stimme, ist ja dein Magazin zum Schneiden. Und ich wünsche dann allen noch viel Spaß mit dem Turnierausblick. Ciao!
Der Turnierausblick für den Oktober 23. Kümmern wir uns erstmal um Age of Empires 2. T90s Titans League 3, die höchste Division, Platin heißt sie, wird am 19. Oktober enden. Bis dahin gibt es nahezu täglich Spiele zu bestaunen. Die Gruppenphase läuft noch bis zum 8. Oktober, ab dem 9. Oktober beginnen dann die Playoffs. Der Erstplatzierte gewinnt ganze $2,100 Preisgeld, plus $40 für jedes in der Gruppenphase gewonnene Spiel. Technisch gesehen startet Warlords 2, MEMS $50,000 1v1-Turnier, erst am 31.10. Daher gibt es die Turnierinfos dazu dann im nächsten Magazin. Aber an den Wochenenden vom 21. und 22. Oktober sowie 28. und 29. Oktober könnt ihr euch bereits die Qualifier-Runden ansehen. Da nur Hera, Leary, Viper und Yo eingeladen wurden, werden das ziemlich sicher sehr spannende Qualifier um die verbleibenden 12 Plätze werden. Das A4G Nomadic Cup Turnier ist im September gestartet. Das ist ein von der griechischen Community organisiertes 3 gegen 3 Turnier mit knapp $500 Preisgeld, das nur auf nomadischen Karten gespielt wird. Viele bekannte Teams nehmen am Turnier teil und auch die deutschen Spieler von Laka Gaming machen mit. Das Turnier endet am 30.10. Da das Preisgeld gering ist und einzelne Teammitglieder da kaum was mitnehmen, können wir davon ausgehen, dass die SpielerInnen vor allen Dingen des Spaßes halbers teilnehmen werden und wir deshalb ziemlich viele witzige Spiele sehen dürfen. Die Meta World Tour kommt ebenfalls im Oktober zu ihrem Ende. Das ist dieses B-Tier-Turnier, für das aus ganz unterschiedlichen Ländern auch teilweise unbekanntere Spieler eingeladen wurden und die Maps alle einen Bezug zu Orten aus unserer realen Welt haben, wie Mongolia oder New England. Das Finale findet am 22. Oktober statt. Außerdem berichte ich euch noch freudig von Schlumpfs laufendem 3 gegen 3 Turnier, Rising Teams nennt es sich, dessen Goldliga dank Community-Spenden einen stolzen Prize-Pool von über $1000 aufweist und auch einige namhafte Teams angezogen hat. Aktuell läuft die Gruppenphase, Mitte Oktober laufen dann die Playoffs, das Finale findet am 22. Oktober statt. Zu sehen natürlich beim Turnierhost Schlumpf selbst. Alle Links findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Wer sich für 2v2s im ILO-Bereich 1000 bis 1600 interessiert, kann in die Streams vom deutschen 2ZKA-Clan einschalten, da dort seit dem 1. Oktober ihr Buddy Cup angelaufen ist. Das Turnier wird noch bis zum 12. November laufen, auch dazu findet ihr dann einen Link in unserer Folgenbeschreibung. Wer selbst gerne an einem Turnier teilnehmen möchte, kann sich ab jetzt über den Discord-Kanal von AOE2Germany für die kommende Liga anmelden. Diese wird von November bis Ende Januar oder Anfang Februar laufen. Es gibt eine 1v1-Liga und eine 2v2-Liga. Über Map-Votings können auch einige Custom-Maps Eingang in die Liga finden. Die Anmeldung läuft jetzt während des Oktobers. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Manchen von euch wird schon aufgefallen sein, dass in dem einen oder anderen Supermarkt bereits die ersten Weihnachtsartikel herausgekramt wurden. Die Vorbereitungszeit für Weihnachten ist also angebrochen und das gilt auch für unsere Age of Empires 2 Community, denn zwei brandneue, frische TurnierorganisatorInnen haben sich diesen Christmas Spirit zu Herzen genommen und werden ein Weihnachtsturnier ausrichten. Doch höret einfach selbst.
Hallo, ich bin Sira.
Und ich bin Stefan.
Und zusammen haben wir Dark Age Disaster gegründet, weil wir sehr gerne Teamnames spielen und bei uns auch so ein bisschen der Name Programm ist. Und vor einiger Zeit bin ich auf Stefan zugegangen und habe gesagt, hey Stefan, ich hätte irgendwie richtig Lust, so ein kleines Winterturnier zu organisieren. Und Stefan ist da gleich richtig positiv drauf eingegangen. Und so haben wir in der letzten Zeit den Holy Jolly Christmas Cup kreiert. Und dazu wird euch Stefan jetzt ein bisschen mehr erzählen.
Beim Holy Jolly Christmas Cup handelt es sich um ein 1 gegen 1 Turnier, welches im Double Elimination Format gespielt wird und für alle Elo-Bereiche offen ist. Das Turnier ist dann in einzelnen Brackets eingeteilt, das auch einigermaßen fair ist. Innerhalb der Brackets wird Highest gegen Lowest gespielt und die Siegenden, die bekommen dann auch noch ein kleines Preisgeld. Das Besondere bei unserem Holy Jolly Christmas Cup ist natürlich zum einen das Thema Wintermaps. Wir haben bei nicht allen Maps das Thema Schnee mit reingenommen und das weitere Besondere ist natürlich auch die Zivilisationen und die Siegesbedingungen, denn zum einen gelten die Standard-Siegesbedingungen, das heißt, ihr könnt entweder mit einem militärischen Sieg, aber auch mit einem Weltwunder oder mit einem Reliquiensieg gewinnen und das Ganze mit unterschiedlichen Zivilisationen, denn ihr dürft nur einige der Civs, die ihr in dem Set spielen wollt, frei wählen. Die anderen werden euch per Zufall zugelost. So hoffen wir, dass es dann sehr interessante Sets gibt. Gespielt wird erstmal Best of 3, das steigert sich dann bis zum Finale, da wird dann Best of 7 gespielt. Wie ihr dabei mitmachen könnt, das erzählt euch noch kurz die Zira.
Genau, die Anmeldung ist bei uns noch offen bis zum 20.10. und voraussichtlich startet das Turnier dann ganz offiziell am 24.10. und je nach Teilnehmerinnenzahl hoffen wir, dass wir auf jeden Fall bis zum 20.10. das Turnier auch beenden können. Und wenn ihr jetzt Interesse habt, daran mitzumachen, dann könnt ihr gerne unseren Discord joinen. Den Link dazu findet ihr in der Folgebeschreibung. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir viele von euch demnächst bei uns auf unserem Discord-Server begrüßen können. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Vielen Dank an das Team von Dark Age Disaster, dass sie dieses tolle Turnier auf die Beine stellen. Und was hat Sira da gesagt? Der Name ist Programm. Sie haben in ihrer Ankündigung gesagt, dass das Turnier am 20. Oktober enden würde. Das ist natürlich Quatsch. Es wird kurz vor Weihnachten am 20. Dezember enden. Meldet euch an. Sira hat es schon gesagt. Der Link ist in der Folgenbeschreibung. Ein 1v1-Turnier in Return of Rome läuft ja auch schon seit September. Und da sind wir schon in der Playoff-Phase. Das Finale wird am 15. Oktober stattfinden. Da machen auch ein paar bekannte AOE2-Pros mit, wie zum Beispiel Tato, Doubt und ACCM. Für Age of Empires 3 gibt es zurzeit auch etwas Spannendes. Die ESOC Summer Championship endet am 29. Oktober. Und in Kürze beginnen die Playoffs. Falls sich jemand unter euch die kostenlose Testversion von Age of Empires 3 angesehen hat oder eh schon Fan war und sich für den E-Sport interessiert, kann sich hier sicherlich spannende Spiele ansehen, zumal einige deutsche Spieler gute Chancen haben, in die Playoffs zu kommen. Ich konnte leider nur nicht herausfinden, wo ihr das Ganze sehen könnt, daher verlinke ich euch hierfür die Liquipedia-Seite des Turniers. Auch Age of Empires 4 wartet im Oktober wieder mit einem Turnier auf. Empires at War ist der episch klingende Titel. Das ist ein 1v1-Turnier und läuft vom 15. Oktober bis 5. November mit einer Gruppenphase zu Beginn und den Playoffs, die ab dem 28. Oktober starten. Von allen angemeldeten Spielern werden die 16 höchstgewerteten Spieler basierend auf Turnier-Performances direkt eingeladen und 16 weitere Plätze werden durch Qualifier vergeben. Wir werden 11 Maps sehen, bei denen es keine großen Überraschungen gibt. Das Finale am 5. November wird ein Best of 9 sein. Die Top-Platzierungen des Turniers erhalten auch wertvolle Punkte im EGC-Rating, die benötigt werden, um für das EGC-Finale am Jahresende zugelassen zu werden. Und ganz zum Schluss dieses Ausblicks mal was Ungewöhnliches, auch weil die Ankündigung von Age of Mythology Retold, dem Remake des Klassikers, jetzt genau ein Jahr alt ist und wir seitdem so gut wie nichts mehr davon gehört haben. Seit August läuft in der alten Age of Mythology-Version, die noch auf Wubli gespielt wird, die dritte Season der Champions League und die Gruppenphase ist fast vorbei. Üblicherweise ist dort die Gruppenphase weniger interessant als die Playoffs, weil es relativ starke Gefälle auch zwischen den SpielerInnen gibt. Das ist in den Playoffs etwas anders, daher wird es langsam spannender. Ihr könnt die Spiele beim Streamer meines Vertrauens in Sachen Age of Mythology ansehen. Das ist Boyd. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und das war's mit Ausgabe 22 unseres Magazins. Dieses Magazin und überhaupt all unsere Podcasts sind unabhängig und nur durch unsere Community finanziert. Wir bedanken uns ganz herzlich bei all unseren großzügigen UnterstützerInnen auf Steady und, wie es Tradition bei uns ist, namentlich bei allen, die etwas tiefer in die Tasche greifen, von denen wir auch in diesem Monat wieder etwas Zuwachs erhalten haben. Das sind unsere zwei absolut überragenden Goldpleasebacker, Konstantin und Tom, sowie Kanak von AOE2 Germany, Jan, der als Buzzo auf Twitch streamt, Kremer und Target vom 2ZKA-Clan, Yannick, Stefan, die Kollegen vom Retro-Spiele-Podcast Stay Forever, der Streamer-Kollege Erich Müller, Ariakan, Lawrence, Mattis und seit diesem September mit dabei Jan. Herzlich willkommen. Und wenn auch ihr zu dieser illustren Runde oder den stillen UnterstützerInnen gehören möchtet, dann klickt einfach auf unsere Steady-Seite und taucht ein in die exklusive Welt unseres Podcasts. Danke, dass ihr bis zum Schluss dieser Sendung dabei geblieben seid. Wir hören uns dann im nächsten Podcast wieder.